Hi, hier ist der Dirk. Einmal noch die Bitte, bevor die Folge gleich losgeht. Reicht doch euer persönliche Top 10 ein für unsere Community-Top-Liste, die wir bei Folge 100 präsentieren möchten. Gibt auch was zu gewinnen. Den Link zu dem Google-Form findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Denkt dran, je mehr mitmachen, desto diverser wird die Liste und desto unterhaltsamer wird sie, glaube ich, auch zum Zuhören. Alles klar, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao.
Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Ja, neue Woche, neues Thema und es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Es ist ja die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen angeteasert worden. Und Interviews mache ich natürlich auf gar keinen Fall alleine. Das wäre sehr kurios. Der Alex unterstützt mich heute. Hi Alex.
Asa Ogwana.
Und wir reden heute mit Eike von Fernwest Games. Hi Eike.
Moin.
Ja, wir haben dich ja schon mal hier und da, gehört haben wir dich bisher noch gar nicht, zumindest nicht hier auf dem Kanal. Im People Talk hatten wir dich ja vor Mikrofon auf der BerlinCon im kurzen Interview, aber dein Name ist schon öfter gefallen, inklusive dem Spiel, an dem du arbeitest, nämlich mit Halla, was ja letzte Woche sehr erfolgreich auf Kickstarter gestartet ist. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, bist ja safe durch das Geld, was du brauchst, um zu produzieren. Genau, und bevor wir aber da ins Detail einsteigen, würde ich sagen, machen wir unsere übliche Vorstellungsrunde und du erklärst uns einmal, warum überhaupt Brettspiele?
Warum ich Brettspiele spiele oder warum ich Brettspiele entwickle?
Ja, wie ist denn so dein Weg zu Brettspielen gewesen? Hast du gar keinen Weg gehabt und hast einfach direkt Brettspiel entwickelt? Das kann ja auch sein.
Also Brettspiele selber und Brettspiele zocken irgendwie schon immer, also direkt nach der Geburt raus und über Mensch ärgere dich nicht geärgert. Nee, ganz sowas nicht, aber tatsächlich irgendwie zu Hause auch schon immer irgendwie so, damals war das halt irgendwie mal Mauro-Kartenspiele, keine Ahnung was, dann irgendwie Schach. Dann gab es irgendwie so ein paar alte Spiele und dann haben wir mal Hotel geschenkt bekommen irgendwie von meiner Tante. Das war dann irgendwie ein ganz, ganz großes, tolles Ding, weil super Tischpräsenz damals und dann hast du diese Hotels und keine Ahnung was. Naja, und aber irgendwie immer mein Leben lang gespielt. Auch Brettspiele, Computerspiele, dann irgendwie Videospiele, alles Pen-Paper-Rollenspiele, Magic the Gathering, Tabletop-Games, Warhammer, hast du nicht gesehen. Also irgendwelchen Nerd-Kram, you name it, habe ich fast alles irgendwie mitgemacht und lange, lange Zeit gezockt. Und Brettspiele war dann irgendwie so ein Ding, das kam dann so bis zu Siedler hin irgendwie in meiner Jugend. Und dann wurde es irgendwie auch relativ unattraktiv, weil ich dachte so, okay, das war's. Jetzt so Siedler ist irgendwie das Geilste, was geht, und dann ist Ruhe. Und dann habe ich irgendwie, ja, inzwischen schon vor über 10 Jahren irgendwann mal jemanden kennengelernt, der mir dann Funkenschlag und Agricola gezeigt hat. Da habe ich gedacht so, okay, war's, das geht. Okay, krass. Da gibt's ja noch viel, viel mehr. Und dann bin ich irgendwie in das ganze Brettspiel-Hobby eingetaucht. Und irgendwie ein Jahr später bin ich dann aus der Spielemesse Essen mit irgendwie gefühlten 200 Kilogramm Brettspielen rausgelaufen. Und seitdem hat sich meine Sammlung irgendwie rapide vergrößert. Irgendwann habe ich dann wieder ein bisschen runtergefahren, aber ich habe immer noch mehr als genug Dinger davon zu Hause und zock seitdem halt immer weiter. Und ja, der Weg dann zum Entwickeln war dann irgendwann mal so der Switch. So, ja, ich habe irgendwie Bock, mal selber eins zu machen.
Okay.
Irgendwie. Also mein erstes Brettspiel habe ich eigentlich mit 6 Jahren irgendwie entwickelt, als ich so ein kleines Kartenspiel geschrieben habe. Das heißt, Spiele entwickeln hatte ich schon immer irgendwie Spaß dran, auch mir selber Regeln ausdenken für existierende Brettspiele oder so, war schon immer so ein Ding. Und das jetzt mal beruflich zu machen, so war halt so der Switch, aus dem alten Job rausgegangen, über 15 Jahre IT-Beratung gemacht. Und irgendwie wäre es cool, nochmal was zu machen, wo ich noch mit noch mehr Herzblut dabei bin, weil in der IT-Beratung hat man zwar irgendwie spannende Herausforderungen alles, aber so dieser Move zu, ich roll jetzt eine Banking-Software aus, so, das ist zwar ganz nett, aber ist jetzt irgendwie nicht so das, wo ich morgens mein Herz überschicke und sage, endlich eine neue Banking-Software, die wir ausrollen, cool, sondern habe irgendwie mehr Bock, dann irgendwie so ein eigenes Universum mit meinem eigenen Wikinger-Dungeon-Spiel zu machen oder was auch immer, irgendwas, so.
Okay.
Und, ja.
Ja gut, dieses, man hat so, man denkt sich so eigene Regeln aus und hat irgendwie in Kinderjahren mal irgendwie was gemacht. Das hört man ja von vielen Leuten, aber die wenigsten davon sagen ja dann, okay, ich mache das jetzt mal so ein bisschen ernsthafter und ja, bringe da ein eigenes Produkt für auf und raus und lege auch alles andere jetzt auf Eis, was ich gerade mache, weil du, das ist ja 100% committed im Moment auf Methana, mhm. ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das stimmt, genau. Also momentan mache ich das eigentlich Vollzeit. Also ich habe wirklich gesagt, okay, ich, also was Vollzeit, ich mache noch ein bisschen Nebenjob, mache noch ein bisschen was nebenher und ich kümmere mich auch eine Zeit lang eben Teil der Woche auch immer um meine Tochter zu Hause. Also von dem her ist es nicht ganz so, dass ich jetzt nur Fulltime die ganze Zeit im Spiel sitze, aber schon ist momentan so meine Haupttätigkeit, sage ich mal, für die ich mir auch wirklich explizit ein bisschen Zeit genommen habe, um das jetzt intensiver zu machen. Ich bin da zwar jetzt seit drei Jahren dran, aber so intensiv, wie ich es jetzt mache, mache ich es jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren oder so.
Okay.
Also am Anfang habe ich das auch eher so stark nebenher gemacht.
Und was war dann so der Switch, dass du gesagt hast, boah, das, das wird gut, hast du immer das Gefühl gehabt, okay, das könnte wirklich was Cooles werden, was die Leute kaufen wollen, wo du dann gesagt hast, okay, da steckst du mehr Zeit rein? Oder war das vorher eher nur so, in Anführungszeichen, so ein Hobby neben dem Spielen selber?
Nee, das war also, ich meine, ich bin schon von vornherein an die Sache rangegangen und habe gesagt, so, ich will das self-publishen, weil ich irgendwie Bock habe, das selber rauszubringen und ich will halt auch alle Fäden dafür in der Hand halten und auch mal die Erfahrung machen, wie ist denn das so, wenn du ein eigenes Brettspiel rausbringst? Und von dem her war das schon irgendwie so ein erster, ja, war das schon von vornherein bei mir der Grundgedanke, das komplett zu machen und nicht über einen Verlag zu gehen, wo ja dann Spiele auch tendenziell noch viel mehr gestreamlined werden eventuell oder gesagt wird, hey, hier, nee, wir machen das jetzt doch ohne Story oder sowas, weil das ist nicht rentabel oder nicht so rentabel, wie es anderweitig wäre. Und damit bin ich im Endeffekt dann von vornherein gestartet und dieser Switch in die Vollzeit-Tätigkeit sozusagen oder so intensiv zu machen, kam dann, als es eigentlich aus dem Game Design mehr in Richtung auch Publisher-Tätigkeiten
ging. Ah, okay, verstehe.
Und das war eigentlich so das, wo ich dann gesagt habe, okay, dieser Game Design kannst du schon nebenher machen, Publisher kannst du auch nebenher machen, aber das ist schon echt, echt tough. Also es gibt ja einige, die machen das, da habe ich höchsten Respekt vor. Ich finde es auch so schon super crazy, was man alles tun muss.
Okay. Gut, da hören wir bestimmt gleich noch mehr, weil wir haben jetzt so ein bisschen, schon ein bisschen in den Details verloren hier mit deinem Weg zu Brettspielen. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wäre es cool, wenn du noch so eine kurze Top 3, abgesehen von Metalla, uns nennen könntest.
Top 3. Also mein Top 3 of all times eigentlich ist Gloomhaven, weil das keine Ahnung, die Kampagne damals mit meiner Frau zu zweit durchgezockt und so, das war einfach eine ziemlich coole Erfahrung. Das war noch vor der Geburt unserer Tochter, da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit. Heutzutage würde ich wahrscheinlich sagen, weiß nicht, ob es noch auf Platz 1 landen würde, weil ich einfach die Zeit nicht mehr habe für so ganz so große Kampagnenspiele. Aber das ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Game-Erlebnis gewesen irgendwie. Was wäre noch so ein Spirit Island auf jeden Fall, einfach weil das so eine hohe Wiederspielwert hat und man kann so schön Analysis, Paralysis-mäßig sich da reindenken und wirklich gerade auf hohen Komplexitätsgraden, ja, richtig, richtig krasse Taktiken auffahren und so. Das macht irgendwie ziemlich viel Fun. Und Mage Knight, würde ich sagen, eigentlich habe ich ewig nicht mehr gespielt, aber würde ich unglaublich gerne mal wieder auf den Tisch kriegen. Dauert nur leider immer so lang. Aber ich erinnere mich immer noch an einen, es gibt ja diese Volcara-Expansion, wo du diesen einen Boss hast, der dann da rumläuft, wenn du das kooperativ spielst und dann gegen den nachher am Ende kämpfen musst. Und allein der Endkampf gegen den hat anderthalb Stunden gedauert. Das war einfach ein mega geiles Erlebnis. Dieser Fight gegen den, wo du wirklich übelsten Brainburn da hattest und versucht hast, diesen Kampf durchzudenken. Das habe ich halt übelst gefeiert. Und das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal wieder machen.
Ja, sehr cool. Und dann sagst du, Mage, hast du dann auch kooperativ gespielt? Also im Grunde alles kooperative Spiele in deiner Top 3.
Ja, also früher habe ich mehr kompetitiv gespielt. Tatsächlich, ich glaube, ich bin eher der kooperative Spieler, auch wenn ich sowas wie Terra Mystica oder sowas zocke ich auch total gerne und Scythe, aber wenn du mich fragen würdest, so gleich gutes Spiel, kompetitiv oder kooperativ, dann würde ich wahrscheinlich immer das Kooperative nehmen.
Okay, gut, ist ja vielleicht so ein Indiz dafür auch, dass du ein kooperatives Spiel dann auch selber entwickelt hast, ne? Könnte ja zusammenhängen.
Wäre eine Möglichkeit, ja. Also auf jeden Fall das Naheliegendste.
Okay, das sind jetzt auch alles Spiele, wo man sich nicht so unbedingt eine Spielerfarbe aussuchen muss, aber hast du trotzdem eine, wenn du eine wählen müsstest, die du präferierst?
Also bei Spirit Island kannst du auch eine Spielerfarbe nehmen. da würde ich tendenziell am liebsten blau, wobei bei Spirit 1 würde ich immer das nehmen, was zum Spirit passt, aber normalerweise blau würde ich sagen.
Okay.
Blau
ist immer so mein. Ja, stimmt, da kann man ja auch eine Farbe wählen. Ja, stimmt, da ist für mich die Wahl des Spirits viel entscheidender als, und dann ist die Farbe halt, genau, aber stimmt, hast recht, da ist natürlich eine Farbwahl zu treffen. Ja, prima, dann haben wir da schon mal so einen ersten Eindruck bekommen. Gut, du hattest gerade schon gesagt, wir reden vor allen Dingen über Metalla. So heißt das Spiel, was aktuell noch bei Kickstarter läuft. Wie lange läuft es noch?
Bis zum 13. September. Also wir sind jetzt gerade erst gestartet, vor genau einer Woche jetzt. Und ja, also 3 Wochen, glaube ich, sind das jetzt dann, die es noch läuft.
Sehr gut. Also wenn ihr das hier hört und euch das Interview überzeugen sollte, schaut da gern vorbei und nutzt die Gelegenheit noch. Ja, wir haben ja zwischendurch im Podcast immer mal wieder über Metalla gesprochen, haben das in unterschiedlichsten Formaten abgefeiert. Ich habe es ja auch selber schon mal mit angezockt, letztes Jahr auf unserem Meet and Play. Trotzdem müsstest du einmal noch mal kurz umreißen, worum es da eigentlich bei geht.
Mhm. Alles klar. Also Metalla ist ein kooperativer, also voll kooperativer, es gibt keinen Gegenspieler, Dungeon Crawler, beziehungsweise eigentlich ist ein Dungeon Crawler / Tower Defense Hybrid. Also das heißt, man exploriert einen Dungeon, spielt gemeinsam irgendwie da, läuft gemeinsam durch den Dungeon durch, hat dann auch Kämpfe gegen Gegner, hat auch Story-Elemente mit drin, aber es hat auch einen Verteidigungsaspekt. Und wenn ich Tower Defense sage, dann meine ich auch wirklich Tower Defense im Sinne von nicht nur ich verteidige was, sondern auch das, was man klassisch aus dem PC-Bereich oder aus dem Videospielbereich auch kennt, dass ich wirklich Tower, also Türme baue, die mit bei der Verteidigung unterstützen. Also ich kann da jetzt Fallen bauen eben, die so Verteidigungsfunktionen haben, und die sind auch ein ganz essentieller Teil des Gameplays quasi dann mit drin. Das Ganze ist ein kampagnenbasiertes Setting. Das heißt, man hat eben spielt eine Kampagne, die, wo man neue Kapitel anlockt und neue Sachen anlockt und so weiter. Hat auch so einen leichten Legacy-Aspekt mit drin. Also man kann am Anfang auch nicht allen Content sehen und alles machen, sondern das wird wahrscheinlich auch in so einen versteckten Anteil dann geben. Und ja, dann entwickelt sich eben die Storyline. Man kann auch Entscheidungen treffen, die dann bleiben und so weiter und so fort. Also so einen Kampagnen-Legacy-Aspekt hat man eben auch mit drin und ein Stück weit Story. Weil es eher oder was ist ein Stück weit, also Story ist auch ein wichtiges Element, also es gibt dahinter eine fortlaufende Story mit Höhen und Tiefen, Charakteren, also die Hauptcharaktere dieses Spiels, um die dreht sich diese Geschichte auch und so, die sich dann eben darum herum entwickelt und weiterspinnt. Ja, das ist mal so in a box. Man kann das nicht so ganz in eine Kategorie einordnen, weil es wie gesagt so ein Misch aus verschiedenen Sachen ist. Also
okay. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, so Legacy-Elemente, und was man vielleicht nochmal herausstellen sollte, die Charaktere, die man da spielt, die entwickeln sich ja weiter. Die kriegen ja auch Fähigkeiten. Es ist nicht nur Story, die da legacy-mäßig hinzukommt, sondern ich kriege auch neue Fähigkeiten im Verlauf des Spiels. Ne? Also ähnlich wie bei Gloomhaven, irgendwie neue Karten. In dem Fall jetzt keine Karten, aber ich kriege Fähigkeiten, oder?
Mhm. Genau, also man levelt auch, man kriegt auch Items und so weiter. Und eine Sache habe ich gerade noch vergessen, die noch ganz zentral ist, würde ich sagen, wenn man von dem Spiel spricht. Und zwar, es hat ein Kampfsystem, also es hat verschiedene Phasen, so Exploration, Bauen, aber dann gibt es auch den Kampf. Und der Kampf ist in einer eigenen Phase, wo der immer stattfindet, bis man den dann geschafft hat. Und der Kampf ist halt vollständig deterministisch. Das heißt, es ist, ich glaube, das ist der einzige, aber ich weiß nicht, oder zumindest eines der ganz, ganz wenigen Spiele, das mit einem vollständig deterministischen Kampfsystem auskommt. Also keine Würfel, keine Combat Cards, die man zieht oder irgendwas, sondern der Kampf ist wirklich komplett von der eigenen Planung und den eigenen Fähigkeiten abhängig. Im Guten wie im Schlechten. Also wenn man gut plant, gewinnt man wahrscheinlich. Wenn man schlecht plant, kriegt man ziemlich die Mütze.
Ja, und das, lass du da noch ein bisschen weiter drüber sprechen, weil ich finde, das ist so ein Ding, wenn man das erste Mal hört, klingt das komisch für das Genre, finde ich.
Ja.
Und Alex hatte das ja auch, wann haben wir das erste Mal darüber gesprochen? Vor 1,5 Jahren gefühlt.
Ja, als, naja, noch früher fast, sogar, ja, ne? wo du bei mir in Schwerin warst, Eike. Das muss, ich, ja, wo,
oder was? Genau ein Jahr her muss das sein, ein bisschen länger. Es war vor der BerlinCon, vor einem Jahr die BerlinCon war.
Ja, stimmt, in ein Jahr, genau, ja.
Ja, und da hattest du das ja auch schon mal gesagt. Und ja, ich finde, das kann man sich schwer vorstellen, was das genau für das Spiel bedeutet. Und als wir es dann letztes Jahr auf der Spiel einmal gezockt haben und ich dabei war, fand ich, ist das, dann fällt es einem so auf einmal wie Schuppen, ist es mir von den Augen gefallen, was das bedeutet, weil das nimmt halt, also, oder ich fange anders an. Für mich ist es erstmal so, wenn man das so hört, da ist ja die Spannung raus, weil das ist ja immer das, was verkauft wird, dieses Würfeln im Dungeon Crawler, ich ziehe so eine Karte, was könnte passieren, und wenn man das wegnimmt, was bleibt denn da noch davon, und es ist halt mitnichten weniger spannend, Und das, lass das nochmal ein bisschen herausarbeiten, warum das so ist, Eike. Weil ich glaube, das ist etwas, was die Leute, was man klar beschreiben muss, damit klar wird, dass das trotzdem ein sehr, sehr enges Ding ist und wo man echt die ganze Zeit gebannt davor sitzt, ob alles hinhaut mit seiner Planung.
Ja. Ja, also im Endeffekt, ich sag mal, man kann da fast so ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen wie Sex, wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es erstmal unspektakulär. Ja. Und das ist da.
Guter Vergleich, mit Haller ist wie Sex. Ja.
Also es ist tatsächlich so. Du hast ganz viele Leute, die sagen, so, das ist doch irgendwie, kann doch gar nicht gut sein, dann zocken die es und sagen, hey, das ist ja ganz schön geil. Und genauso ist es, du kannst halt drüber reden, aber irgendwie, du musst halt erlebt haben, weil es ist schon unique und das ist halt, an sich ist es halt ein eigenes Spiel, was es so in der Form einfach nicht gibt. Und wenn man das nicht einmal erlebt hat, deswegen muss man sich mögen, gibt auch Leute, die mögen keinen Sex, ist auch okay, aber vom Prinzip her, es ist schon hilfreich, das mal gezockt zu haben, weil man es schwer vermitteln kann. Also eine Sache, die für mich daran halt geil ist und ich glaube für viele auch, ist halt dieses sich reinversetzen und so nachzudenken und wirklich, ja, also es ist ja kein leichtes Spiel, sondern es ist durchaus ein anspruchsvolles Spiel. Ja. Ich würde mal sagen, so Kenner- bis Expertenbereich. Ich glaube, momentan bei Boardgame Geek so mit 3,5 eingestuft, was das, glaube ich, auch ganz gut trifft. Wobei da noch nicht so viele gerankt haben, aber das ist auch so die Ecke, wo ich es einschätzen würde. Und wenn man mal drüber nachdenkt, so, also man muss halt immer wirklich mindestens so einen Zug vordenken, manchmal auch zwei oder drei, weil man quasi ja immer auch eingeschränkt ist in seinen Aktionen, die man machen muss in Zukunft, weil man nicht die Aktion, die man in dieser Runde verwendet hat, nächste Runde nicht nutzen kann. Also muss ich schon mal vordenken, was brauche ich denn nächste Runde? Und dieses Reindenken sich in Situationen und Rätseln und Knobeln und über nachdenken, was ist jetzt die beste Lösung hier, das ist eigentlich das, worauf man Bock haben muss. Also man muss ein bisschen Spaß haben an Nachdenken, aber wenn man das in Spielen schätzt, dann kriegt man das hier wirklich in Reinform. Das ist halt nicht, ich denke nach und jetzt rolle ich einen Würfel, oh, mein ganzer Plan, über den ich gerade 5 Minuten nachgedacht habe, funktioniert nicht, sondern ich denke nach und das, was ich mir 5 Minuten lang überlegt habe, das passiert. Und wenn ich dann mir was Gutes ausgedacht habe, dann habe ich auch dieses, yes, geil, ich habe es geschafft irgendwie oder umgekehrt, verdammt, irgendwie doch in die Hose gegangen. Aber dann habe ich auch niemanden anders, auf den ich sozusagen sauer sein kann, sondern das ist da wirklich meine eigene Fähigkeit und die verbessert sich eben auch, wenn ich das Spiel öfter spiele, weil ich halt dann Spielsituationen besser lesen kann. Denn eine ganz, ganz große Herausforderung dabei ist einfach, dass der Komplexitätsgrad, um das sozusagen sich jetzt durchzurechnen, also man könnte ja sagen, Determinismus kann man ja durchrechnen, theoretisch gesehen, das geht aber nicht, weil das viel zu hoch ist von der Komplexität. Das kann kein Mensch mit normalem Gehirn kann das durchrechnen, das ist unmöglich. Und deswegen muss ich sozusagen Abschätzungen machen. Das heißt, ich habe zwar Sachen, die ich für den nächsten Zug vielleicht wirklich durchrechne, parallel muss ich aber den Rest des Spielfeldes im Blick haben und gucken, welche Bedrohungen sind da noch und welche Sachen können die da noch auf mich, wie können die später noch auf mich wirken. Das kann ich mir aber nicht ausrechnen, also muss ich das ein Stück weit abstrahieren und so, sag mal, eine gewisse Intuition entwickeln, in Kombination vielleicht mit so ein bisschen logischem Nachdenken. Aber ich kann mir nicht durchrechnen, in 3 Zügen ist der da, dann macht der genau das. Also dazu wird es dann schon wieder zu komplex. Also muss ich so ein bisschen üben, gucken, wie kriege ich das zusammen. Und dieser Brainburn, den man dadurch hat, wenn man das eben so zockt, das ist halt das Geile auch an der Stelle, weil man eben merkt so, hey, ich plane was, ich muss zwar planen, aber wenn ich plane, ey, das ist ja auch gut, das funktioniert ja, das ist ja cool. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Stärke von diesem Kampfsystem. Im Gegensatz zu eben manchen Dungeon-Planern, wo ich sage, ich YOLO einfach den Dungeon runter und dann kloppe ich da irgendwie ein paar Gegner weg, gebe mir mal 10 Würfel, alles klar, kaputt. So, das ist halt ein anderes Spielerlebnis, was man damit kriegt. Und mit Haller bietet halt eher so das, was man, weiß nicht, bei einem Spirit Island, einem Mage Knight oder was ich was weiß, wo man nachdenken muss und wirklich überlegen muss, was machst du da?
Ja. Wobei ich sagen muss, bevor das jetzt alle Dungeon-Crawler-Würfel-Fans abschreckt, da gehöre ich ja eigentlich auch zu. Ich finde, trotzdem kann man das Spiel auch mit einem guten Bauchgefühl spielen. Also ich habe ja zum Beispiel Andor auch nie durchgerechnet. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo man sagt, ja, das kannst du von vorne bis hinten durchrechnen, was ja auch nicht geht. Und bei Metalla ging es mir genauso. Also ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wenn ich jetzt das mache, dann passiert das gleich nächste Runde. Und viel weiter habe ich manchmal aber gar nicht gedacht und hat trotzdem funktioniert. Kann Glück gewesen sein. Mhm. Aber ich finde, man kann es dennoch auch mit so einem, ohne dass man sich wirklich hinsetzt und wirklich 3-4 Runden vorplant, kommt man da gut durch und hast nicht so dieses totale. Also so ging es mir auf jeden Fall, dass du wirklich da minutenlang, bevor du deinen Zug machst, irgendwie drauf rumdenkst, sondern du machst dann halt auch manchmal einfach und sagst, komm, jetzt gehen wir da hin und dann gehst du jetzt da hin und dann machen wir das jetzt. Und es ist nicht so, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass mit Haller gar keine Fehler verzeiht und das finde ich eben nicht. Also Ne? Also wir haben da mit Sicherheit das ein oder andere Mal was nicht korrekt gemacht und es hat trotzdem noch hingehauen.
Also genau, also ein paar Fehler verzeiht schon, je nachdem, wie schwierig das gerade ist, das Szenario und so. Aber es verzeiht auf jeden Fall nicht so viele Fehler, sagen wir es mal so. Also einfach zu sagen, ist mir egal, ich laufe irgendwo hin, das kann man nicht machen. Aber klar, so ein bisschen,
genau,
bisschen Spielraum hat es auf jeden Fall. Und also auch im Sinne von, wo ich so sage, so, also man kann es eigentlich nicht wirklich einschätzen, bis man es mal gespielt hat. Auch wirklich, auch mal im vollen Umfang. Trifft es eigentlich auch ganz gut, weil das war auch, ich habe zum Beispiel der Rado, der Richard Ham, oder Rado Runs Through, der hat sich ja auch angeguckt, der meinte auch so, naja, Vorfeld klingt irgendwie so, mal gucken, wie das ist. Aber der meinte halt auch so, also mit Haller ist der Beweis, dass deterministische Kampfsysteme funktionieren, hat er gesagt. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch tatsächlich so eine Sache, das hat halt bisher einfach noch keiner gesehen oder keiner gespielt, sowas.
Ja.
Das muss man einfach mal erleben.
Also ich finde auch gerade dieses, dass man trotzdem so ein bisschen Intuition walten lassen muss, weil es eben sonst einfach zu komplex wird, gibt eben diesen Kniff da mit rein, dass es sich wieder so anfühlt wie so ein glücksbasierterer Dungeon Crawler. Ich meine, Gloomhaven ist ja auch gut steuerbar durch die Auswahl der Karten und trotzdem hat man ein Glückselement, was dann diese Spannung da erzeugt. Und das, finde ich, kam bei mir auf jeden Fall bei Metalla dadurch auch, dass man ja in diesem Setting ist und so ein paar Sachen irgendwie abschätzen muss, viel stärker als zum Beispiel bei einem Spirit Island, wo ich ja auch ganz viel durchrechnen muss und im Grunde auch wenig Glückselemente habt. Ich ziehe diese Invasorenkarte und so. So, jetzt ist ja die große Frage, wie bist du mit der Entwicklung dabei vorgegangen? Also du hast ja wahrscheinlich von Anfang an gesagt, du willst so ein deterministisches Kampfsystem haben oder ist das irgendwann gekommen?
Es ist so ein bisschen gewachsen. Also ich habe nicht gesagt, ich mache jetzt einen deterministischen Dungeon Crawler mit folgenden Phasen und blablabla, sondern es hat sich halt irgendwie ergeben. Es fing halt mit einem deterministischen Kampfsystem an, weil es gerade sich angeboten hatte, um mal zu starten. Und währenddessen hat man dann halt gemerkt, so hey, das funktioniert ja, das ist cool. Lass uns das mal weiter ausbauen. Lass mal gucken, was man daraus machen kann. So. Und dann ist es quasi so, hat sich das immer weiterentwickelt. Also das heißt dann, am Anfang war das Spiel auch nur reiner Kampf zum Beispiel und einfach nur mehr Gegnerwellen kommen und dann kommen noch mehr Gegnerwellen. Dann kamen irgendwie diese Fallen damit rein, dass man eben auch diese Fallen irgendwie damit reinbasteln kann. Und ja, grundsätzlich sage ich mal, wenn man jetzt auch so ein bisschen gucken will, wie entwickelt man so ein Spiel eigentlich, wie man sagen, ist halt ein extrem iterativer Prozess. Also die erste Version von Metalla konnte man nicht spielen, die konnte man nicht gewinnen. Es war unmöglich, das Spiel zu gewinnen. So, dass der Kampf ging nicht vorbei. Da musste man überlegen, okay, wenn jetzt irgendwie Gegner nachspawnen, was jetzt eigentlich die Win-Conditions, waren sie wirklich zu Ende, wie baut man das jetzt um? Da hat man so ein bisschen umgebaut. Dann spielt man es und dann ist man nachher bei einer irgendwie Spiellänge von 12 Stunden, dann ist das auch nicht so gut. Dann überlegt man sich, wie kommen wir jetzt irgendwie mal auf spielbare Zeiten runter. Dann kürzt man das irgendwie auf 7 Gegnerwellen runter, dann ist man irgendwie dann nur noch bei 4 Stunden. So, dann fühlt sich schon besser an, aber dann überlegt man, okay, wenn wir jetzt aber zu viert spielen, dann brauchen wir jetzt da doch schon wieder 8 Stunden, ist auch nicht so gut. Und dann kürzt du wieder die Wellen ein, dann überlegst du von den Mechanismen her, wie kannst du das irgendwie anders machen? Okay, so ein bisschen zwischendurch noch ein bisschen was erkunden und diese Fallen bauen wären auch irgendwie ganz cool, aber dafür brauchst du auch Ressourcen. Wie baust du das jetzt mit rein? Mit so ein bisschen Erkundung, okay, dann baut man das mit rein und so kommt dann ein Spielelement zum nächsten irgendwie. Und am Anfang war das auch ein kartenbasiertes Spiel, was man hatte. Also man hatte jetzt, Metalla hat ja Heldentableaus und man spielt ja in den Tableaus sozusagen seinen Helden, mit einem aktionsbasierten System. Das gab es am Anfang auch nicht. Am Anfang war es ein kartenbasiertes System, was man gespielt hat, bis ich dann irgendwann mal nachts um 5 aufgewacht bin und dachte so, okay, irgendwie habe ich gerade eine gute Idee, das umzubauen. Und dann habe ich das System halt umgebaut. Also kommt irgendwie eins zum anderen so, bis es dann nachher soweit ist. Also das sind ganz, ganz viele Iterationsschritte dazwischen, bis es so zu dem ist, geworden ist, was es heute geworden ist quasi.
Okay, das heißt, du bist im Grunde hast es sehr hoch gedreht und musstest dann also zumindest im Kampfsystem von der Schwierigkeit wieder runterfahren oder war es dann zwischendurch auch mal zu leicht, wo du gesagt hast, boah, jetzt hast du zu viel rausgenommen?
Also es gibt ja, also da gibt es irgendwie zwei Dimensionen, würde ich sagen. Es gibt einmal den Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad muss man eigentlich einmal bei der Engine selber natürlich steuern, dass es zu leicht oder nicht zu leicht und nicht zu schwer. Da gibt es aber so viele Variablen, das kann halt, also gab es auch klar, dass dann zum Beispiel eine Charakterklasse mal zu stark war und man gesagt hat, irgendwie, okay, die muss jetzt irgendwie wieder runtergedreht werden, die muss ein bisschen genervt werden, oder aber dass bestimmte Gegner halt auch irgendwie zu stark waren und gesagt, okay, das ist einfach zu mächtig, da muss man ein bisschen runter wieder nerven, sodass man das irgendwie ein bisschen runterfährt. Und das andere ist halt der Komplexitäts, also wie kompliziert ist das Spiel eigentlich, wie schwierig ist es eigentlich zu spielen und zu verstehen und so, und wie kann man eigentlich möglichst diese ganzen Ecken und Kanten, die so ein Spiel am Anfang halt hat, da baut man ja immer wieder neue dran. Also zumindest war es bei mir so oder bei uns so. Wir haben ja auch zu zweit angefangen, das am Anfang zu designen. Und dann, wie sägt man diese Ecken und Kanten wieder ein bisschen weg? Und dann baut man wieder was dran und dann feilt man aber wieder und guckt, okay, ist das jetzt besser, ist es schlechter? Nimmt man das Ding wieder komplett weg, diesen Spielbestandteil. Und ja, also insofern, es war auf jeden Fall zwischendurch zu schwer, es war auch zu leicht, es war zu kompliziert, es war dann wieder unkomplizierter. Das hat sich einfach kontinuierlich immer wieder verändert und verbessert so und hat immer weiter einfach auch das optimiert. Also ein Grundsatz, den ich immer dran dabei hatte, ist irgendwie, ich will ein komplexes Spiel machen, aber ich will kein kompliziertes Spiel machen. Also das heißt, okay, es soll gerne ein Brainburner sein, aber nicht deswegen, weil ich 20.000 Regeln gleichzeitig im Kopf haben muss, sondern weil die Spielsituation herausfordernd ist. So. Und das ist eigentlich so ein Grundprinzip, was ich da angesetzt habe. Also merkt man auch am Regelsystem. Das sind jetzt 20 Seiten Regelsystem für ein Spiel, was Exploration, was Economy, was ein Kampfsystem hat mit Dungeon Crawl und allem möglichen drum und dran und ein Kampagnensystem. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schlankes Regelwerk zum Beispiel, was da drin ist. Das ging halt, weil das gesamte Spielsystem so stark gestreamlined ist auch.
Wie schwer würdest du das einschätzen? War es das, dieses Ziel zu erreichen, dass es komplex ist, aber nicht kompliziert?
Also es kostet vor allen Dingen Zeit, glaube ich, und vielleicht ein Stück weit ist halt, sag ich mal, im Endeffekt eine kleine Logikaufgabe. Ne? Man guckt halt irgendwie da drauf und überlegt halt, wo kannst du was abfeilen, wo kannst du was anders machen? Und das vor allen Dingen, man muss sich halt die Zeit nehmen, man muss auch den Willen haben, irgendwie auch mal harte Schritte zu gehen oder gefühlt harte Schritte zu gehen, dass man manche Sachen wieder rausschmeißt. Also es gab zum Beispiel mal so einen Gegnertyp in dem Spiel, der halt von Phasen über mehrere Kampfphasen überdauert hat und dann den es potenziell jedem Szenario hätte geben können, so eine Art von Gegnertypen, die dann mit reinkommen, die eigentlich auch ganz cool waren, taktisch gesehen, aber die halt das ganze Spielkonzept so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben und einfach unnötig Sonderregeln auch reingebracht hatten, wo dann einfach nachher der Beschluss war, okay, raus damit, braucht man nicht, man kann auch so ein cooles Kampfsystem aufbauen, dann baut man das lieber, sag ich mal, dann hat man lieber ein bisschen mehr Streamlining drin oder, ja, weiß nicht, andere Aspekte, die man zum Beispiel Gelände teilt, irgendwie ist eine Kritik, die häufig genannt wird an Metalla, ist, dass die Bodenpläne, also dass die Map-Tiles keine Eigenschaft haben, also keine Hindernisse sind oder besondere Modifikatoren oder was auch immer, keine Sonderfunktion haben.
Ja.
Und das habe ich auch mal getestet, intensivst. Das Problem ist einfach nur, dass diese Sondersachen, die machen können, die braucht man nicht. Also das Problem ist nämlich von diesen Dingern, wenn du die mit einführst, die werden übersehen. Also ja, ich habe das mehrfach getestet, die wurden über 50% der Fälle, wurde diese Sonderwirkung der Map-Tiles übersehen. So. Aus einer Marketing-Sicht könnte ich natürlich sagen, lass ich drin, weil es gibt ganz viele, die finden das voll geil, wenn du dir erzählst, ey, das Map-Tile hier macht das und da kannst du dich verstecken und hier hast du diese Sonderfunktion. Nur wenn jemand das Spiel nachher spielt und dann diese Dinge vergisst, dann ist es eigentlich eine überflüssige Regel, die das Spiel nur frustrierend macht, weil die Leute sagen, oh, schon wieder eine Regel vergessen, oh, das schon wieder vergessen, Mist, das ist ja nicht, das will man ja nicht beim Spiel. Das heißt, das Kampfsystem ist so schon anspruchsvoll genug und komplex genug, dass es diese Sachen einfach nicht braucht. Und wenn ich sie reinbringen würde, dann würde ich damit sozusagen das kompliziert machen, und zwar unnötig kompliziert, wo Leute das vergessen. Und das will ich ja nicht, so ein Spieler, das will ich nicht schaffen. Und deswegen ist das wieder rausgeflogen zum Beispiel. Das sind aber durchaus Schritte, die man eben dann sagen muss, gut, wäre zwar cool, aber macht halt einfach aus einer Game-Design-Sinn keinen Sinn an der Stelle.
Ah, okay, verstehe. Also das war so dein Mantra, komplex, aber nicht kompliziert. Und da muss sich immer alles irgendwie dran messen lassen, ja?
Genau.
So, jetzt hast du ja auch schon gerade gesagt, du hast das getestet. Wie schwierig war es für dich, dieses Spiel zu testen? Also das, jeden fragen wir immer Playtesting, ne, Alex? Oder das ist allgemein natürlich die Antwort immer, es ist auf jeden Fall super wichtig und super schwierig, aber gerade bei so einem Spiel würde mich noch interessieren, was da die Herausforderungen für dich waren im Playtesting.
Also ich fand es nicht schwierig, das Spiel zu testen. Ich fand es echt cool. Also weil es ist halt, ich setze mich halt hin und spiele das Spiel durch. Ich kann, das ist ja auch solo spielbar. Dann zocke ich das halt solo ein paar Mal oder auch so. Und dann, wenn ich eine Klasse, mir eine neue Charakterklasse, einen neuen Helden ausdenke, dann spiele ich ihn halt ein bisschen. Und dann merke ich relativ schnell, geht das nicht. So, dann spiele ich mal ein Szenario oder zwei mit dem und dann weiß ich schon, wie der funktioniert. Dann sehe ich auch schon mal grob, ist der gebalanced. gerade wenn man das erste Mal macht, die allererste Charakterklasse für ein neues Spielsystem, was noch nicht so drin ist, ist dann was anderes. Inzwischen ist das Spiel ja schon so reif, dass es noch leichter ist. Aber dann kriegt man so das auch eigentlich ganz gut rein. Das andere, was man beim Testen so ein bisschen bedenken muss, in meinen Augen, ist halt, dass man testet unterschiedliche Sachen. Also am Anfang von einem Spiel teste ich noch nicht großartig Balancing. Zumindest nicht bei sowas, weil ich habe ja ein Kampagnenspiel, da muss man vielleicht auch nochmal differenzieren. Bei einem Kampagnenspiel, so wie ich das aufgesetzt habe hier, habe ich am Anfang eine Engine entworfen, mit der man das sozusagen, wie dieses Spiel funktioniert, wie grundsätzlich sich alles spielt. Und das ist ja übertragbar auf alle, nach alles, was in der Kampagne passiert, grundsätzlich erstmal. Aber diese Engine, die habe ich halt so gut optimiert, wie ich irgendwie konnte. Und das heißt erstmal, dass die Sachen in sich funktionieren, vom Spielspaß her und natürlich dann auch, und dann nachgelagert, wenn die Mechanismen an sich funktionieren, natürlich auch in Richtung Balancing durch Testing. Und man guckt, man spielt es einfach viel und dann merkt man ja, ist das gebalanced oder nicht. Und dann kommt man zum Schritt, zumindest beim Kampagnenspiel, würde ich es immer wieder so machen, wenn das wirklich richtig, richtig poliert und gut ist, dann gehe ich an den Schritt und sage, okay, jetzt entwerfe ich Szenarien für diese Engine. Da habe ich vielleicht ein paar Stellschrauben, die diese Grundengine an manchen Stellen ein bisschen verändern. Aber grundsätzlich setze ich immer auf diese Engine auf, weil diese Engine, die läuft, die ist super. Und alles Weitere ist dadurch ein Stück weit schon gebalanced und funktioniert in sich schon. Und dann muss ich aber natürlich die Szenarien auch nochmal testen, weil klar, Szenarien haben nochmal einen eigenen Anspruch. Und dann habe ich nachher nochmal einen richtigen Kampagnentest, wo ich gucken muss, wenn ich jetzt Sachen anlocke und sowas, funktioniert das alles, überträgt sich das gut in die nächsten Szenarien, sind die Sachen alle ordentlich verknüpft und so weiter und so fort. Das hat verschiedenste Ebenen, so ein Spiel. In Klammern, wenn ich jetzt ein Kartenspiel entwickelt hätte von Anfang an, wo ich nur irgendwie so ein Stichspiel hätte oder so, da hätte ich nur einen Schritt, nämlich nur die Core-Engine und vielleicht noch das Balancing, so was ich dazu testen muss, und dann war's das. Das hat man bei so einem Dungeon-Crawler, ist das ein bisschen komplexer, was man da alles betrachten muss. Und man hat natürlich auch unglaublich viele Stellschrauben. Je mehr Spielelemente man einführt, gerade beim Balancing, desto mehr verschiedene Sachen muss ich gucken. Und dann muss man schon ein Gespür dafür haben, ein recht gutes, wie sich bestimmte Sachen in so einem komplexen System auswirken auf Balancing gerade. Wenn ich jetzt Items zum Beispiel schwächer mache, so wenn ich mein Szenario war zu leicht, wo dann lag es denn jetzt? Lag es an meinem Charakter? Lag es daran, dass die Monster zu schwach waren, dass der Gegner-Charakter zu stark war? Waren die Items zu stark? Waren die Fallen zu stark? Sind nicht genug Monster gespawnt? Waren was auch immer. Also da muss ich mir halt, gibt ja ganz viele Stellschrauben. Und dann ein Gefühl dafür zu haben und auch gleichzeitig so ein bisschen die analytische Fähigkeit, von vornherein ein bisschen im Balancing zu gucken, aber nachher auch so ein Gespür, wie bestimmte Synergien sich dann abbilden oder so. Und das kriegt man, glaube ich, nur durch viel Spielen auch dann raus.
Okay, sehr spannend. Jetzt hattest du gerade gesagt, relativ spät, oder es ist auf jeden Fall ein separater Schritt gewesen, die Szenarien und die Kampagne zu machen. Wann ist denn so das, ist das Thema von Anfang an, war das vorhanden oder ist das irgendwann nach und nach da so reingezogen worden von dir?
Also es war komplett das Thema war vorhanden, bevor ich irgendeine Hand an die Kampagne gelegt habe. Aber das Thema kam, also am Anfang war erstmal so ein bisschen die Core-Engine da. Also dass das irgendwie sowas mit Tower Defense und keine Ahnung und Dungeon Crawl und sowas war, das war von Anfang an klar. Aber dass das dann wirklich nachher in so ein Wikinger-Fantasy-Setting gezogen ist sozusagen, das war am Anfang nicht so ganz klar. Da war das eher noch ein bisschen generisches Fantasy-Setting. Aber da ging es auch eher mal besser darum, überhaupt die Engine alles hinzubekommen. Und der Gedanke, okay, wo soll das jetzt eigentlich genau spielen? Wie soll das jetzt eigentlich sein? Das war da noch gar nicht so da. Also der Dämonenbär, den man zum Beispiel auf dem Cover sieht, der sehr prominent da platziert ist, der war zum Beispiel mal früher so ein Riesenskorpion, der natürlich mit Wiking jetzt nicht so gut passt. Insofern, aber die Karte sozusagen mit den gleichen Werten hat mal existiert als Riesenskorpion in der Early Alpha sozusagen, einfach um da halt irgendeinen Gegnertyp zu haben. So, okay. So hat sich das halt mit der Zeit dann verändert.
Okay, wie ist es dir dann gelungen, noch dafür zu sorgen, dass das Thema, was dann, also ne, dieses Wikinger-Fantasy-Thema, sich auch mechanisch dann wiederfindet in dem Spiel, wenn das dann relativ spät, sag ich mal, jetzt eingezogen ist? War das dann noch eine Herausforderung für dich?
Also die Core-Engine war ja, es ist ja generisch. Ich könnte die Core-Engine auch nehmen und ein Science-Fiction-Spiel designen da drauf. Das wäre genauso möglich. Also vielleicht kommt irgendwann Starhalla oder so, weiß ich nicht, aber
das bitte, ist auch bitte nicht.
Space Wikinger,
Alex. Space Wikinger, da haben wir sie wieder, die auf fliegenden Einhörnern reiten.
Wir können auch My Little Pony Halla bauen oder so.
Genau. Guck mal.
Aber vom Prinzip her, die Engine ist erstmal, sage ich mal, ein Stück weit variabel. Die kann man für andere Sachen auch theoretisch nutzen, wenn man es wollte. Aber natürlich zu dem Zeitpunkt, wo dann das Wikinger-Thema aufkam, waren halt zum Beispiel so ein paar Gegner schon durchaus gebalanced und so. Was zwar cool ist, Aber sobald man das Thema hat, hat man ja plötzlich Ideen für Sachen, die thematischer sind, die noch geiler zum Thema passen. So.
Ja.
Sei es bei den Helden oder bei den Gegnern eben auch. Und dann fasst man natürlich schon nochmal wieder Gegner an. Also auch da wieder so ein iterativer Prozess. Also erstmal, okay, Coin funktioniert. Irgendwann kam dann die Idee, okay, jetzt möchte ich so ein bisschen das Wikinger-Thema da reinpacken, das Wikinger-Fantasy-Thema. Und jetzt geht auch so ein bisschen das Feintuning los, wo dann irgendwie, okay, der Giant Scorpion wird jetzt mal ersetzt durch einen Demon Bear. Können die Werte noch so bleiben? Ja, bei dem passt das vielleicht so. Aber vielleicht gibt es eben auch andere, wo man dann jetzt sagt so, okay, ich möchte jetzt irgendwie, was weiß ich, ja, das Problem ist, wenn ich jetzt dafür spezifische Beispiele nennen würde, müsste ich ein bisschen in Spoiler reingehen, das verlasse ich mal, aber es gibt ja halt Gegnertypen, die reingekommen sind, zum Beispiel, die ganz klar mit der Core-Kampagne und genau dieser Story verzahnt sind, die dann auch sich weiterentwickelt und die sind natürlich schon dann auch nochmal entweder angepasst oder komplett neu reingekommen, so in diese Engine. Zumal Kampagnen-Content ja eh immer noch dazugekommen ist, so mit der Zeit, also die Core-Engine hat ja erstmal nur so das Grundsystem abgefangen und dann überlegt man sich eine coole Story und denkt so, okay, hier taucht jetzt, der Kobold-Spinnenschaman auf. So, okay, gibt's vorher nicht den Kobold-Spinnenschaman. Dann muss ich den jetzt halt mal als Karte designen und dann kommt jetzt halt einen neuen Gegner, der so heißt. So, oder was weiß ich was.
Okay, verstehe.
Das kommt dann halt irgendwie da rein.
Und Alex.
Ja, nee, um bei dem Thema Wikinger zu bleiben, da bin ich ja so ein bisschen im Thema. Wie viel, also für alle, die jetzt, hören, das ist ein Wikinger-Spiel. Es ist ja ein Wikinger-Fantasy-Spiel. Also wie viel echte Wikinger-Welt findet in diesem Spiel statt und wie hoch ist der Fantasy-Anteil?
Es kommt darauf an, wie du Wikinger-Welt definierst. Also ich würde mal sagen, vom Prinzip her, du hast halt eine Welt hier auf jeden Fall, die sich, glaube ich, ich bin jetzt biased, ich habe selber geschrieben, aber ich glaube, die sich schon ziemlich nach Wikinger anfühlt. Aber die setzt trotzdem auf ein komplett selbst ausgedachtes Universum auf. Also vom Beispiel deswegen, es gibt ja auch, verdammt, ich habe leider den Namen vergessen, ich habe so ein Audiobuch gehabt letztens, was auch so in der alternativen Wikinger-Welt gespielt hat, mit eigenen Göttern und allem. Aber sowas ist es eigentlich im Endeffekt auch. Es fühlt sich nach Wikinger an, aber es gibt eben eine eigene Götterwelt mit eigenen Sagen, eigenen Legenden. Aber du findest zum Beispiel auch einen Skalden da, der was ja so ein Bade der Wikinger, sag ich mal, ganz platt gesagt ungefähr ist. Oder eben Hersia, was ein Anführer, der militärische Anführer bei den Wikingern ist oder so. Also du findest sozusagen bestimmte Begriffe, tauchen da auch wieder auf. Aber in Summe ist es schon eine eigene Welt mit eigenen Kreaturen, eigenen Dämonen, eigenen Göttern und so weiter und so fort. Und manche Sachen sind halt angelehnt ein bisschen. Also es gibt zum Beispiel, gibt es halt Fyrndal, das ist der Weltenbaum da. Den gibt es natürlich auch in der Wikingerwelt, da heißt es halt dann eben Yggdrasil. Aber vom Prinzip her hast du da eben auch so bestimmte Aspekte, die da auch auftauchen, die dann angelehnt ein bisschen sind. Nicht unbedingt immer bewusst, manchmal unbewusst, aber bestimmte Sachen findest du halt auch ein bisschen thematisch dann wieder ein bisschen alterniert.
Hast du dich dazu entschieden, du hättest das ja jetzt auch theoretisch komplett in die Mythologie packen können, bis auf die Dämonen. Hast du dich dazu so ein bisschen entschieden, um ein bisschen freier zu sein? Oder was war der Grund dafür, dass du dich jetzt nicht an die, ich sag mal, vorhandene Wikinger-Mythologie angelehnt hast?
Im Endeffekt eigentlich ein Grund, weil ich mich genau, also wie du sagst, ich wollte irgendwie freier sein, ich erzähle gerne Geschichten. Also im Sinne von, ich bin leidenschaftlicher Pen-Paper-Rollenspieler, auch als Dungeon Master meistens oder als Spielleiter. Und ich denke mir eben gerne auch Dinge, Welten, was ich was alles aus. Und das wollte ich halt auch selber machen. So, da hatte ich halt Bock drauf. Und das wäre mir halt, wenn ich jetzt sozusagen authentisch bleiben müsste, wäre es genau das Gegenteil. Ich hätte mich genau einlesen müssen, hätte genau gucken müssen, was ist alles korrekt und hätte versuchen müssen, ein möglichst hohes Maß an Authentizität reinzubringen. Und das ist für mich persönlich, ich habe genau im Gegenteil, habe ich eigentlich Spaß. Also ich finde es auch cool, mich mal zu informieren. Aber gerade wenn ich jetzt Spiele gestalte, dann will ich gerne irgendwie ein möglichst immersives Spielerlebnis bieten. Und ich sag mal, wenn ich meine eigene Welt gestalte und das gut mache, dann kann ich immer dafür sorgen, dass diese Immersion auch authentisch ist und dass die auch konsistent ist, dass die Dinge da drin auch stimmen. Wohingegen, wenn ich jetzt versucht hätte, das auf ein Wikinger-Thema da sozusagen eins zu eins aus der realen Welt zu übertragen, und ich hätte irgendwas nicht gelesen, dann ist meine Welt nachher vielleicht nicht mehr konsistent, weil ich was falsch gelesen oder nicht gelesen habe und dann passt das nicht mehr zusammen. In meiner Welt erzeuge ich das. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass du in einer konsistenten Welt bist und ich glaube, das ist jetzt so mein Glaube als Spielleiter auch bei Pen-Paper-Rollenspielen, wenn ich jemandem Konsistenz biete in der Welt, dann ist es viel einfacher, da einzutauchen und das mitzuerleben, als wenn ich, sage ich mal, mich an irgendwas vielleicht ganz detailliert Beschriebenes halte, was aber nachher irgendwann irgendwo Konsistenzbrüche hat. Und zumindest geht es mir so, wenn ich Filme gucke und denke, so, das haben sie doch bei drei Episoden vorher, war das doch irgendwie anders. Wieso ist das auf einmal so? Und das triggert mich total als Spieler oder als Zuschauer bei Filmen oder auch als Leser bei Büchern, triggert mich das total. Deswegen wollte ich das halt auch in meiner Story nicht haben, sondern ich will eine Welt schaffen, die in sich konsistent ist, die zusammenpasst, die stimmig ist und die halt ganz viele coole, kleine Geschichten und Narrative irgendwo hat, die man entdecken kann. Und auch einige, die man nie kennenlernen wird. Also ganz viele wird man nie kennenlernen als Spieler, zumindest nicht in diesem Spiel mit Halla jetzt. Wenn das gut ankommt, vielleicht nehme ich Teil davon mal in zukünftigen Titel rein. Aber erstmal ist das so eine Welt und die kann ich halt gut ausspinnen und gut ausgestalten.
Ja, zumindest hält sich auch die ganzen Klugscheißer vom Hals, die auf dem Mittelaltermarkt mit der Lupe rumrennen und zu gucken, ob das Baumwolle oder Leinen ist. Und die dann einem erzählen, dass es ja Baumwolle noch gar nicht gab.
ja, das, also darauf kann man sich auch schon mal einstellen. Also ich habe mich an Hollywood gehalten, was die Wikinger selber angeht, im Sinne von, wenn ihr auf die Tableaus guckt, da ist kein einziger Wikinger mit Helm. Das habe ich aus Hollywood gelernt. Da trägt auch nie der Held einen Helm, weil einfach zur Identifikation wollen wir als Menschen die Gesichter sehen. Deswegen sind Helme da eher hinderlich. Der Vorteil ist aber auch für diejenigen, die historisch akkurat sein wollen, ihr habt dadurch auch keine Helme mit Hörnern drauf. Hat das Vor- und Nachteile.
Ja, sehr gut. Und, weil du gerade eben den Dämonenbär erwähnt hast, das fand ich sehr spannend, dass in der Kickstarter-Kampagne jemand gefragt hat, wo kommen denn die Pfeile in dem Bär her? Es gibt keinen Charakter, der Pfeile hat. Wer hat denn diesen Bär beschossen? Und ich habe da gestanden und gedacht, so Leute, wie kommt man auf sowas? Aber das sind dann die Leute, die dann da auch mit der Story auf jeden Fall gekommen wären, wenn da was nicht gepasst hätte, historisch.
Ja, du kannst ja durchaus Bowshots skillen, später auch mit bestehenden Charakteren. Insofern haben die dann halt auch nochmal sich einen Bogen besorgt und vielleicht noch ein paar Pfeile rübergezogen. Von dem her, naja, aber fair point. Man kann über alles debattieren. Hundertprozentige Konsistenz kriegt man wahrscheinlich auch nicht hin, aber man kann sich zumindest versuchen, dem ganzen dem Anspruch ein bisschen zu nähern.
Ja, verstehe, aber trotzdem hast du dich ja für das Thema Wikinger, wenn es auch Wikinger Fantasy entschieden. Was hat dich dazu gebracht? Also man sieht dich ja auf den Messen in der Regel auch in Gewandung. Ist das sowieso eine Leidenschaft von dir mit den Wikingern?
Nicht so ganz. Also ich komme ja aus Norddeutschland, also Schleswig-Holstein, seit immer und habe auch die zweiten 10 Jahre meines Lebens habe ich in Schleswig verbracht und bin da aufgewachsen und habe da auch später nochmal ein Jahr lang fast gewohnt. Und da ist ja, sage ich mal so, die Wikingerstadt in Deutschland, glaube ich, auch irgendwie. Jedenfalls haben wir, da ist um die Ecke ist Heiterbu, was ein alter Wikinger-Handelsposten ist. Daher kommt halt tatsächlich auch das Wikinger-Thema mit rein. Und in Schleswig gibt es auch die Wikinger-Tage jedes Jahr, wo dann auch so, ja, ich sag mal so, nach so Wikinger-ähnlich gefeiert wird, sage ich mal in Anführungszeichen, auch mit Leuten, die dann auch in Kostümen da rumlaufen und allen möglichen anderen Veranstaltungen auch noch. Aber das ist eben auch danach benannt und es gibt Asgard, das Wikinger-Bier zu kaufen da. Also das ist halt alles sehr, sehr auf Wikinger gemacht, weil das eben die Gegend ist auch, wo Wikinger unterwegs waren. Und daher kam eigentlich auch dann dieser Einschlag zum Wikinger hin. Und bei mir, das mit der Gewandung und sowas, das ist tatsächlich auch so ein bisschen gekommen, als ich mich dann selber so ein bisschen beim Schreiben da reingetaucht habe in das Ganze.
Ja, okay.
Also ich habe vorher, fand ich Wikinger auch ganz nice so, aber als jetzt so richtig reingetaucht bin ich halt eben mit dem Erstellen von Metalla dann eigentlich und gesagt habe, als ich angefangen habe, die Lore zu schreiben und dann immer weiter reingegangen bin.
Dann hat sich die Büchse der Pandora geöffnet.
Genau, seitdem laufe ich nur noch mit der Axt zum Supermarkt und ohne Geld.
Sehr vernünftig. Sehr sympathisch.
Der Alex auch, ne?
Weiß auch. Ich muss auch immer weniger zahlen, wenn ich mit der Axt in den Supermarkt gehe. Manchmal kriege ich ein Taxi nach Hause.
Sehr schön. Okay, also das ist so ein bisschen, also bist du wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, so ein bisschen, ja, zu dem Wikinger-Thema. Aber es passt ja auf jeden Fall ganz gut. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, es ist, ich habe ja nur das erste Szenario mal gespielt letztes Jahr, ne? Das war das Einführungsszenario, oder Alex?
Ja, das war so eine Mischung, das war so eine extra Demo für die Messe, die Eike da gemacht hat. Das ist nicht so, dass das erste Kapitel gewesen, wie es
ich fand es auf jeden Fall, man hat sich in dieser Welt relativ schnell zurechtgefunden, fand ich, vor allen Dingen durch Spielmaterial, Illustration und so. Also für mich hat es auf jeden Fall gut funktioniert, sich da einzufinden. Ja, wir können ja noch mal ein bisschen über dann jetzt die Kampagne und wie es dann, also irgendwann war ja soweit alles fertig und dann musste das Ding ja dann produziert werden irgendwie. Und das ist ja eine relativ große Schachtel mit relativ viel Kram drin. Also wir hatten ja eben schon gehört, es gibt auf jeden Fall, es gibt ein Storybuch, ne?
Mhm. Gibt es einmal drin und es gibt ein Regelbuch, ja.
Dann Standees gibt's. Es gibt irgendwie eine ganze Menge von so Tiles, die ausliegen. Also es ist schon eine Menge Material, das irgendwie alles bedruckt werden muss und so. Wie bist du da vorgegangen, um rauszufinden, wie lässt sich denn so ein Ding bitte produzieren?
Wie bin ich da vorgegangen? Also ich habe irgendwie so einen Produktionsfirm angeschrieben und habe gesagt, hey, hier, ich will produzieren. Dann kriegst du so eine Liste zurück und dann tragen wir deine ganzen Sachen hier ein, so eine Excel-Tabelle, und dann habe ich das da irgendwie eingetragen. Also die erste Anfrage habe ich vor über einem Jahr gestellt irgendwie. Und dann trägst du da halt alles ein, was du irgendwie hast. Und dann fängst du eigentlich, wenn du nur Designer vorher warst und noch nicht Publisher und das erste Mal machst, dann fängst du eigentlich erstmal an, das erste Mal nachzudenken, ja, was habe ich denn hier eigentlich gebaut? Wie groß ist denn diese Karte eigentlich genau? Wie groß ist denn eigentlich, also jetzt nicht mehr, inzwischen weiß ich meine Formate und sowas, das hat man sich dann irgendwann dafür entschieden, wie man dann Sachen macht. Aber auch da, wenn man dann plötzlich nochmal Veränderungen am Game Design vornimmt, ändert man plötzlich wieder Formate. Das hat dann wieder Auswirkungen darauf, was man sozusagen für Produktionssachen hat. Also im Endeffekt, man muss halt irgendwie gucken, was für Layouts nutzt man und auf was für Karten, mit was für Karten arbeitet man dann eben nachher auch. Wie groß sind die? Welche bei Miniaturen musst du halt gucken. Also Metall hat ja auch diverse Minis drin. Eben welche, brauchst du irgendwie eine Form überhaupt, die erstmal erstellt worden ist, so, dann musst du das irgendwie mit reinpacken, wie die aussehen. Die brauchen dann auch meistens diese Files, die STL-Files, die man dann mitschicken muss und so. Also dann musst du überlegen, welche Würfel, wie viele Würfel, wie viele Seiten soll denn dein Regelbuch haben, welches Format soll das haben. So. Also die ganzen Anzahl, Farbe, Größe, Form, dicke Papier, Material, dieser ganze Kram, den musst du dir halt dann überlegen. Und die lustigste Frage, die es überhaupt gibt, wenn du Spieldesigner bist, wie groß soll deine Schachtel sein? So, kann ich dir Stand heute selbst immer noch nicht genau sagen, weil ich ja noch nicht genau weiß, wo unsere Kampagne jetzt nachher landet und ob nicht vielleicht auch noch ein, zwei Extras reinkommen. Und dann vielleicht, wenn ich dann ich bin ja noch dabei, die so ein paar Kampagnensachen zu entwickeln, für das Spiel, vielleicht kommt da auch noch irgendwie ein Boss oder ein bisschen mehr rein, dann merkst du plötzlich, das passt nicht mehr. Das heißt, das ist ja eigentlich das, was du wirklich sicher erst am Ende weißt. Das heißt, jetzt gehst du hin und sagst so, einmal Pi mal Daumen, was könnte das ungefähr sein?
Okay.
So, ich glaube, das, was ich jetzt habe, da passt es ungefähr rein. Wahrscheinlich wird es noch minimal größer und dann hat man es hoffentlich, aber we will see. Richtig wissen tue ich es dann, wenn es produziert ist natürlich. Oder beziehungsweise wenn ich es nachher alles habe und dann so die ersten Sachen wirklich mal ausgetestet habe, geht das alles ordentlich rein.
Okay, verstehe. Wie viel Know-how musstest du dir dann dazu besorgen? Also wie viel hast du dir selber angeeignet und wo hast du dir noch dann Unterstützung von außen holen müssen?
Wie viel ich mir besorgen habe müssen? Also extrem viel, weil ich vorher keinen Plan, also es kommt drauf an, wo du startest natürlich, aber welches Wissen habe ich gehabt am Anfang? Also ich bin ein sehr intensiver Spieler gewesen, das heißt Game Design, dafür brauchte ich mir nicht großartig Know-how aneignen, sondern das ist einfach, was ich mein Leben lang gemacht habe. So. Und das war nicht so das Thema, aber Layouting, ich habe noch nie mit Druck gearbeitet, so, ich bin eigentlich immer mit digitalen Sachen, habe ich nur zu tun gehabt und selbst da nicht großartig mit Kunst oder Druck oder Artworks oder sonst irgendwas, das heißt, ich hatte halt von ganz banalen Sachen keine Ahnung, so, es gibt unterschiedliche Farbschemata, manche Sachen, die Farben, die man auf dem Bildschirm anzeigen kann, kann man nicht ausdrucken, zum Beispiel dieses RGB-Farbschema auf dem Bildschirm kann man eben nicht ausdrucken, weil da benutzt man dieses CMYK-Farbschema. Und das heißt, wenn du dir was designen lässt, zum Beispiel durch einen Grafiker, dann musst du halt dem sagen, ey, mach das in dem oder in dem Farbschema und daraufhin optimiert, weil du sonst bestimmte Farbverläufe oder sowas nicht so gut sehen kannst. Und solche Geschichten zum Beispiel, dass man das überhaupt hat. Oder auch wie geschnitten wird danach in der Produktion, dass man bei Karten eben, dass die ja weggestanzt werden, also gecuttet werden. Und dabei kann halt diese Stanzform leicht verrutschen und deswegen brauchst du halt zum Beispiel Grafiken, die über diese Ränder hinausgehen und so. Das heißt, das sind eigentlich Dinge, wenn man es einmal weiß, ist es banal, aber das ist halt unglaublich viel, was man irgendwie sich da aneignen muss. Dann das ganze Thema Marketing. Also es gibt in vielen Köpfen drin dieser Gedanke, ein gutes Spiel, das wird erfolgreich sein. Das ist absolut nicht so, sondern ein gutes Spiel kann nur dann erfolgreich sein, wenn es auch gut vermarktet ist. Also wenn sich auch gut darum gekümmert wurde, dass es sichtbar gemacht wurde, gerade als Erstautor. Kommt keiner angelaufen und sagt, oh, du hast ein gutes Spiel, komm zu uns, sondern die Leute müssen erstmal realisieren, dass es ein gutes Spiel ist und dazu muss man es erstmal irgendwie in die Welt raustragen. Da muss man ganz viel lernen. Wie funktioniert das? Wie kann man das irgendwie sichtbar machen? Und da kommt auch ganz viel Zeit natürlich zu. Oder auch Produktion ist ein Teil Logistik. Wie verschiffst du denn Sachen über die ganze Welt? So, wie läuft denn das? ganz viel davon ist auch Netzwerken. Also es sind nicht unbedingt Wissen, sondern einfach Leute kennenlernen, damit du weißt, wen du mal anrufen kannst, wenn du mal eine Frage hast, der das vielleicht schon mal gemacht hat, zum Beispiel. Mhm. Das ist halt enorm wichtig. Also das ist eigentlich fast das Wichtigste am Anfang irgendwie. Also es gibt zwar auch ganz viel Material online, was man sich anlesen und angucken kann. Und es gibt auch eine ganz tolle Community, die ich immer ans Herz legen kann. Das ist dieses Board Game Design Lab bei Facebook, eine Gruppe. Da in meinen Augen sollte da jeder, der Brettspieldesign macht und selber verlegen will, sollte da drin sein. Auch jeder, der Brettspieldesign macht, ist nicht schlecht, aber gerade was für Self-Publisher absolut Gold wert, in solchen Gruppen aktiv zu sein und da einfach mitzulesen auch und zu gucken, wie machst du bestimmte Dinge. Und okay, ja, verstehe. Das gehört enorm viel zu. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die das professionell machen. Ich habe da auch einen, der mit im Boot ist, der da mit unterstützt, so, der dann so als Berater mit tätig ist, was dann auch enorm hilfreich ist. Natürlich muss man wissen, ob man dafür das Geld hat, aber vom Prinzip her ist das sicherlich auch eine Sache. Da gibt es auch in Amerika ganz viele, in Deutschland glaube ich nicht so viele, aber die sowas eben auch mit anbieten. Und muss man sich auch echt überlegen, ob das nicht vielleicht auch ein sinnvoller Schritt ist, wenn man am Anfang nicht so viel Ahnung hat. Wenn es jetzt ein kleines Kartenspiel ist, was man ein bisschen verlegen will, vielleicht nicht so, aber wenn man einen Dungeon Crawler machen will, bewegt man sich auch schnell in signifikanten Summen, von dem her macht das schon Sinn.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich finde es halt mega spannend, weil du das ja also von Grund auf als One-Man-Show ja am Ende gemacht. Gut, am Anfang war die zu zweit, aber dann irgendwann hast du es ja mehr oder weniger alleine vorangetrieben. Also ich kann mich noch daran erinnern, auf das allererste Gespräch, da hast du mich, glaube ich, über Instagram oder so angeschrieben. Ja, moin, ich bin der Eike, ich habe da so eine Idee für ein Wikinger-Spiel, hast du mal Bock zu quatschen? Ja. Und ich dachte, ja klar, ne? Und dann halt von dem Besuch über hier in Schwerin bis wo dann auf der Messe. Und was ich halt schön finde, ist halt, was man am Beispiel von Metallout irgendwie sieht, ist, wie schön aber auch die Community irgendwie so zusammenhält und ineinander greift. Mhm. Ne, wie dann zum Beispiel Lisa dann die Minis von dir bemalt hat, die wir auf der Messe kennengelernt haben, am Stand Nanolith, genau. Am Stand von Nanolith. Genau, da haben wir die kennengelernt beim Zocken und dann habe ich die an dich. Also diese Verwebung irgendwie innerhalb der Community, das finde ich halt großartig. Also das ist halt dann so, dann auch jeder ist irgendwie bereit, mal mitzuhelfen und was zu machen. Und ja, das war auf jeden Fall super spannend, das so zu sehen, wie das sich dann so entwickelt.
Auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch unglaublich dankbar bin. Es gibt da auch wenig Konkurrenzdenken so, wo man jetzt sagt, okay, wenn du jetzt mit anderen Publishern redest, eigentlich bist du ja deren Konkurrent in Anführungszeichen, aber das ist halt überhaupt nicht so. Also wenn du mit Leuten redest und fragst, kriegst du meistens auch Antworten und das ist halt echt schon sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr hilfreich einfach. Also die meisten Leute, die packen ja wirklich, also die unterstützen einen dann auch natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber es gibt eigentlich sehr, sehr wenige Kräfte, sag ich mal, die jetzt irgendwie gegen das wirken, was man da tut, sondern eigentlich unglaublich viel Support. Ich muss sagen, mit Haller könnte auch gar nicht da stehen, wo es jetzt steht, wenn es das nicht gäbe. Also ich erinnere mich auch noch an unser Gespräch damals vor inzwischen ja fast anderthalb Jahren, glaube ich, war das, wo ich dich angeschrieben habe und hatte wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen damals, irgendwie wie irgendwas funktioniert. Und du hast mir dann ja irgendwie unter anderem, ich glaube, den Florian Fapp hattest du mir irgendwie da vermittelt, so der, oder war es von dir, dass du mir den genannt hattest? Oder du hast mir jemand anders genannt? Irgendjemand hat mir jemand genannt, den ich gesprochen hatte. Und der hat mich wiederum weiterverwandt. Auf jeden Fall bin ich im Endeffekt so an mehreren Self-Publishern gelandet auch. Und das war so ein bisschen so die Kette, wo ich dann so ein bisschen mal gereiht habe, was steht dann dahinter? Weil mit denen zu reden hat dann auch nochmal ganz andere Einblicke einfach gebracht. Und das war halt schon irgendwie so, ja, da fing es halt irgendwie so ganz, 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 ganz unbedarft an, will ich mal sagen. Da hatte ich wirklich einfach noch keinen Plan von nichts. Inzwischen, ja, ich will nicht sagen, ich kenne jetzt alles mehr auf keinen Fall. Also ich lerne immer noch jeden Tag dazu, jede Menge. Aber gefühlt hat sich mein Weisheitswert seitdem auf jeden Fall verdoppelt. Also das, und er könnte wahrscheinlich sich nochmal verdoppeln, irgendwie mindestens. Also man kann auch mehr als genug lernen, aber auf jeden Fall schon ein krasser Weg gewesen, so in dem einen Jahr allein, was man da alles dazugelernt hat.
Okay, und jetzt hattest du ja gesagt, von Anfang an war eigentlich klar, dass du es als Self-Publisher machen möchtest. Mhm. Zwischendurch dann mal Verlage auf dich zugekommen und haben gesagt, boah, Metaller, das sieht aber cool aus. Können wir das haben?
Gab es auch, aber ich habe gesagt, nee, ich will das halt selber durchziehen. So.
Finger weg!
Ja, also ich meine, an sich ist es natürlich auch nett und ich fühle mich A, geehrt, aber B ist natürlich auch durchaus eine Überlegung, weil das nimmt einen natürlich auch viel Last von den Schultern. Also das muss auch jeder, der sowas sich da drauf wie auf den Weg begeben will, des Self-Publishings, also die Game Design sind, würde ich sagen, weniger als 20% der Leistung, die man nachher erbringt. sondern ein Großteil fließt wirklich in den anderen Teil und auf den muss man Bock haben. Und auch da, wo man keinen Bock darauf hat, muss man sich trotzdem dann durchbeißen, weil das ist schon sehr, sehr viel, mit dem man sich da auseinandersetzen muss. Und man geht auch selber ja ein unternehmerisches Risiko, denn ohne irgendwie bestimmte Ausgaben im Vorfeld vor einem Kickstarter kann ich auch keinen Kickstarter machen. Also von dem her hat das diverse Faktoren. Insofern, wenn man eine Chance hat, zum Verlag zu gehen und man, es ist einem nur wichtig, dass man nachher ein Spiel designt hat, dann würde ich sagen, ey, geh lieber zum Verlag. Denn der Weg des Self-Publishings ist definitiv ein ganz, ganz anderes Ding so. Aber wenn man da Bock drauf hat, ist es halt auch mega cool, also mega interessant, man lernt halt super viel und ja, auch die Achterbahnfahrt eines Kickstarters, das erlebe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal, das ist auch ein emotionales Hoch und Tief so. Am Anfang freust du dich total, dass es hochgegangen ist, dann bewegt sich nicht weiter und du fragst dich, oh nein, was habe ich falsch gemacht? Und dann guckst du noch bei anderen Kampagnen nach und merkst, okay, das ist bei denen auch lange Zeit genauso gelaufen und das ist einfach Standard. Und dann guckst du, was kannst du noch irgendwie tun? Und ja, also versuch mal irgendwie so seinen Weg zu finden da.
Sehr cool. So, und jetzt ist ja die große Frage, bis Mitte September läuft das noch? Du bist ja trotzdem auf der Spiel wieder. Hat man dann nochmal die Möglichkeit, das nochmal anzuzocken? Und wenn man dann feststellt, ach verdammt, hätte ich doch mal unterstützt, gibt es dann noch die Möglichkeit, das danach zu bekommen? Gibt es eine Retail-Version potenziell? Musst du sowas machen?
Also Retail wird es nicht geben. Vielleicht gibt es so ein paar exklusive Läden, die dann ein paar Spiele kriegen. So, das mag sein, aber eigentlich gibt es keine Retail-Pläne so. Mhm. Sondern es ist eigentlich erstmal ein Kickstarter-Ding. Auch allein, weil ohne die Leute, die es bei Kickstarter unterstützen, wird es das auch nicht geben. Und je mehr noch reingehen, desto besser wird das Spiel halt eben auch, weil das wirklich jetzt eben nicht ein Second Printing oder irgendwas ist von einem etablierten Spiel, sondern ja wirklich ein normales, also wirklich klassisches Crowdfunding-Projekt. Jetzt, wenn man zum Spiel kommt und das zockt, es wird irgendwann den, also ich hoffe, den habe ich dann schon offen, das werde ich sehen, den Pledge Manager geben, wo man dann auch nochmal backen kann, sozusagen im Nachgang. Kann sein, dass es da ein bisschen teurer wird. Aber grundsätzlich kann man da auf jeden Fall, wird es da auch sicherlich nochmal so eine Periode geben, wo man dann auch zu nochmal im Nachgang reingehen kann.
Also für alle, die sich jetzt irgendwie unsicher sind und das vielleicht auch mal sehen wollen und das auf das Spiel dann machen, die haben immer noch eine Chance, auch einen Metaller dann irgendwann im Schrank stehen zu haben.
Genau, also das die Option gibt's definitiv. Ansonsten gibt's wahrscheinlich auch dann noch die Möglichkeit, das auf Tabletop-Simulator zu testen, wer dann da Bock und Zugang hat. Das muss ich mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie parallel zur Kampagne nochmal aufgesetzt bekomme. Dann können da Leute auch nochmal reinschauen.
Ja, das wäre nicht schlecht. Können wir auch gerne hier in den Shownotes dann nochmal verlinken, wie man da hinkommt. Also wenn da einigermaßen aktuelle Version ist, für alle, die darüber sich was anschauen wollen, ist das ja auch ein schönes Angebot. Ne?
Genau, ansonsten bin ich auch im Wolpertinger jetzt am Samstag. Da kann man es auch anzocken. Und am 9. September bin ich im Würfel und Zucker. Wahrscheinlich, dann kann man es da auch nochmal spielen.
Okay, wir packen die Termine dann auch nochmal bei uns in die Shownotes. Ja, das sind da auf jeden Fall ja ganz gut erreichbare für viele Leute, glaube ich, Orte, wo man es dann mal nochmal in echt sehen kann. Ich glaube, der Brettspielclub Niederrhein hat auch immer noch eine Kopie in der Rotation. Ne? Mhm. Da kann man sich auch nochmal dran wenden.
Genau, und irgendwo in Belgien gibt es auch jemanden, der so ein bisschen durch Spieletreffs durchtingelt mit dem Spiel.
Cool. Wie schwer war das eigentlich, das hinzukriegen? Sorry, Alex.
Nee, also ich wollte nur sagen, man kann auch Patrick in Gütersloh überfallen, der hat auch noch eins.
Ja, okay.
Adresse schicke ich auf Anfrage.
Ja, kein Problem. genau. Wie bist du an die Leute dann gekommen? Also gut, den Alex hast du einfach angeschrieben und hat sich das dann so ergeben und hast dann gemerkt, okay, das funktioniert.
Was meinst du jetzt mit den Leuten? Also so Content
Creator? Also ja, überhaupt Leute, die das Spiel dann rumtragen und irgendwo in Spielekreisen auch mal zeigen und dass du es nicht selber machen musst.
Also das kam eher so auf von den Leuten dann als Idee. Also
ach cool.
Den Brettspielclub Niederrhein, der wurde ja irgendwie, ich weiß gar nicht, über wen das genau kam. Also mich hat ja halt Olli angequatscht und gemeint, hier, das wäre vielleicht cool, wenn die ein Exemplar da hätten. Der Kollege in Belgien, der hat mich tatsächlich angeschrieben jetzt, als die Kampagne gelauncht ist, hat gesagt, hier hast du noch eins. Und dann war gerade irgendwo ein Prototyp frei geworden. Habe ich gesagt, hier, schick den mal darüber. Ja, und jetzt habe ich schon von denen die ersten Fotos, wo die da sitzen und das Game zocken. Das hat sich einfach so ergeben. Also diese sozusagen die rotierenden Exemplare, die jetzt irgendwo sind, das hat sich irgendwie mehr so irgendwie ergeben mit der Zeit.
Nicht schlecht.
Cool. Ja, bei den Content-Creatern ist natürlich eine andere Geschichte. Das sind dann Leute, die ich teilweise auch auf Messen kennengelernt habe oder so. Beim Alex, den hatte ich ja angeschrieben eben damals. Und inzwischen würde ich, also gefühlt nach meiner Lebensgefühl sozusagen, würde ich sagen, inzwischen, wir kennen uns schon ewig so ungefähr.
Gefühlt, ja.
Und bei anderen ist es dann eben so, da muss man halt eben schauen. Also gerade bei größeren Content-Creatern, die haben natürlich andere Prozesse, wenn jetzt gerade in die USA geht. Zum Beispiel ein Rado oder Richard Runs Through zum Beispiel, den schreibst du halt an, der hat so einen Channel-Manager, der sich auch kümmert um seinen Kanal und sagt so, hier, schick mal bitte ein Regelbuch erstmal zu, dann guckt er sich das Regelbuch an und wenn er sagt, das Regelbuch ist gut genug und das Spiel klingt geil genug, dass ich für dich ein Video machen würde, dann kannst du mir das Spiel schicken. Und dann guckt er sich das Spiel, dann zockt er das Spiel und wenn er dann sagt, das Spiel ist scheiße, dann sagt er, ich mache dazu kein Review, ich schicke das Ding weiter, ich habe da keinen Bock zu. So, also auf nette Art und Weise natürlich, also der Typ ist ein super nett, also Richard ist super nett, aber im Endeffekt hat er halt keine Bock, negative Reviews zu machen, deswegen gibt's von dem auch keine negativen Reviews, sondern er sagt halt, dann mache ich keins, dann schicke ich das Ding weiter, ich habe keinen Bock dazu, Spiele zu zerreißen. Und dann, wenn das alles stimmt, dann macht er dazu ein Review zu deinem Spiel. Und ja, das so läuft das bei dem und so machen das auch viele, glaube ich, der größeren Content-Creatern da drüben. Das ist, glaube ich, bei denen häufig so ein Vorgehen, dass die sagen so, ich habe so einen großen Kanal, ich kann mir die Spiele aussuchen, die ich machen will, schick mir erstmal ein Regelwerk und dann, wenn ich Lust habe, dann gucke ich mal, auch bei denen, die es hauptberuflich machen. Also.
Okay, wie wichtig war es für dich auch, nach USA zu gehen, zu den Content-Creatern?
Ich glaube, entscheidend. Also ich habe auf der Spiel doch, da sind wir beim Thema Leute kennenlernen, hatte ich mit jemandem gesprochen, der so Product Manager bei Ravensburger, glaube ich mal, war und der dann zu einem kleineren Verlag gewechselt ist, der aber auch schon viele, viele Jahre in der Brettspielbranche tätig ist und auch, ich weiß nicht, der ist auch schon ein bisschen, also schon wirklich ein sehr, sehr erfahrener Typ war da. Und der hat mir halt gesagt, mit dem habe ich halt auch gesprochen und es gab andere Leute, die haben gesagt, die in der Branche tätig sind, die gesagt haben, geht nicht, kannst du nicht machen, sowas funktioniert finanziell nicht. Und der hat gesagt, das kann funktionieren, wenn du in Amerika einen Fuß auf den Boden kriegst. Und insofern das habe ich mir so ein bisschen als Leitsatz genommen, weil ich gedacht habe, okay, wenn irgendjemand, mit dem ich jemals im Brettspielbereich gesprochen habe, eine Ahnung hat, dann der Typ. Habe mir das dann zu Herzen genommen und gesagt, okay, da muss das wirklich auch auf den ganzen großen Kanälen irgendwie platziert werden. Und das habe ich halt dann auch gemacht.
Und wie in der Kampagne, hast du einen Überblick, wie viel tatsächlich die englische Version jetzt gebackt haben oder außerhalb von Deutschland oder Europa kommen?
Kann man sich angucken, ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß nicht, ob ich der einzige deutsche Kickstarter bin, aber einer der ganz, ganz wenigen auf jeden Fall, die ein ausgeglichenes Verhältnis von Amerika und Deutschland haben. Ansonsten haben deutsche Kickstarter eigentlich immer eine deutsche Community und kaum eine amerikanische. Und meiner hat allein Amerika, Deutschland sind, glaube ich, 50-50. Und dann kommen noch die ganzen anderen Länder dazu, die ja logischerweise, weil es keine anderssprachigen Versionen gibt, auch alle eine englische wollen.
Ja, klar.
Und ich glaube, Deutschland hat so 350 Leute. Ich bin momentan bei 1.000 irgendwas Bäckern, knapp was über 1.000. Das heißt, über zwei Drittel Englisch und ein Drittel Deutsch ungefähr.
Und das ist aber auch nochmal so ein Thema, wie es am Ende sein wird. Es wird ja nicht komplett in Deutsch sein. Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen.
Genau, also das Spiel selber kommt, es gibt eine deutsche Version, aber die deutsche Version hat halt ein deutsches Regelbuch und ein deutsches Storybuch. Das heißt, die großen Textblöcke sozusagen, die großen Textsachen, die gibt es in Deutsch. Aber die anderen Komponenten sind halt in Englisch. Das heißt, ein gewisses Maß an, sag ich mal, englischer Sprache ist auf jeden Fall sinnvoll. Dazu muss man jetzt nicht super gut in Englisch sein. Also es ist eher so auf dem Niveau If This Then That oder sowas. Oder auch eben mal Attack, Move, Bleed, Retaliate hast du nicht gesehen. Aber so ein bisschen Verständnis dafür ist schon sinnig. Ich würde aber auch immer dazu sagen, im Gegensatz zu einigen anderen Spielen, wo man eine komplette Symbolsprache lernen muss, weil sie sprachneutral gemacht haben, ist man dann auch bei Metaller nicht viel anders davor. Also wenn ich irgendwie so 50 verschiedene Icons habe für verschiedenste Sondersachen, das hast du bei Metaller dafür nicht. Wenn du also ein bisschen grundlegendes Englisch hast, bist du dann auch schon wieder in einer sehr ähnlichen Position. Aber sollte man sich natürlich im Zweifelsfall sonst nochmal Videos anschauen, ob das für einen so passt. Also da gibt's ja genug Autoplays, wo man einfach die Karten sehen kann und gucken kann, verstehe ich das grundsätzlich, was da drauf steht, oder brauche ich da jedes Mal das Wörterbuch?
Ja. War das ein Kostengrund, warum du dich dafür entschieden hast, oder ein Aufwand, was ja auch Kosten dann im Endeffekt sind?
Also ja, ein Aufwandskosten- und Qualitätsgrund dann nachgelagert auch, weil Kosten. Auf der einen Seite ist es natürlich so, wenn man, je mehr Versionen man macht, desto teurer wird's. Das liegt an dem Grundprinzip, wie man produziert. Also es ist ja so, dass man bei einer Produktion von einem Brettspiel gewisse laufende oder variable Kosten hat. Also mit jedem, die auf jedes Stück anfallen, das ich produziere. Aber man hat auch Fixkosten, weil die Maschinen einmal aufgebaut werden müssen, konfiguriert werden müssen, eingestellt und hast du nicht gesehen. Und diese Kosten, die trägt man natürlich auch. Und wenn ich also diesen Aufbau und diese Konfiguration der Maschinen zweimal bezahle, dann verteilen die sich eben nicht mehr auf 1000 Bäcker, sondern halt dann nur noch auf 500, und zwar für beide Sprachen. Das heißt, beide Sprachversionen werden dann teurer. Das ist der eine Faktor, den man eben berücksichtigen muss. Der zweite Faktor, und der ist halt erheblich auch bei mir, ich bin halt eine Ein-Mann-Truppe. So, ich habe eigentlich mir zum Ziel gesetzt, ich will das ganz gerne Ende nächsten Jahres raushaben, das Spiel. So, und das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt eine zweite Sprachversion mache, dass ich nicht nur die Regelwerk und Storywerk übersetzen müsste, sondern dass ich jede Sprachkarte, jede Komponente übersetzen müsste, B, teilweise neue Layouten müsste, weil die Sprachtexte manchmal unterschiedlich lang sind, damit ich die Sachen wieder hin und her schieben. Und C, ich müsste das auch testen, denn nur weil eine Beschreibung in Englisch inzwischen eindeutig ist, weil das habe ich hunderte Mal getestet inzwischen, ist hier im Deutsch noch lange nicht eindeutig. Und das heißt, das muss man auch alles nochmal intensiv testen, damit das auch klar verständlich ist und nicht Sachen nachher falsch abgehandelt werden. Und das wiederum, ich will halt keine schlechte deutsche Sprachversion rausbringen, sondern wenn, dann will ich eine gute deutsche Sprachversion haben und das kann ich so besser gewährleisten, so kann ich halt die Story übersetzen und dann kann ich aber sagen, okay, die ganzen Karten, wo es auch wirklich nachher drauf ankommt, auf jedes Wort, dass es auch sauber so formuliert ist, wie es sein soll, weiß ich dann, ich habe eine gute Qualität da drin und fertig, dann passt das auch. Und das war mir halt wichtig. Also ich will, oder ich hätte halt sagen können, hey, das Spiel kommt 2025, 26 irgendwie, aber dann kannst du als First-Time-Creator auch gleich den Laden dicht machen, weil dann backt dich keiner mehr, wenn er da liest, dein Spiel kommt in 3 Jahren raus. Also ja. Das unterstützt ja keiner.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine spannende Vorgehensweise. Und ich weiß nicht, Alex, ist dir sowas schon mal untergekommen? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gesehen habe, dass jemand
gesagt hat. Radlos hat es gemacht, oder? Haben die das nicht, der Till, hat er das nicht auch bei seinem Spiel?
Ah, okay, das weiß ich nicht.
Also tatsächlich ist es für mich auch so ein Kompromiss, der für mich funktioniert, weil ich spiele ja ungerne englische Story-Spiele, weil, also ich bin des Englischen mächtig, aber oft ist es ja dann auch gerade bei Fantasy-Spielen, dass dann schon bestimmte Begriffe hast, die du eben nicht in deinem alltäglichen Straßenenglisch verwendest und dann hängst du doch wieder da und googelst und mich nervt das tierisch, weil es sich auch irgendwie aus der Stimmung rausholt. Und für mich ist das so der perfekte Kompromiss. Also du hast ja irgendwann deine Skills drauf. Gut, wenn du eine neue Karte ziehst, dann ist das jetzt aber auch nicht, dass da ein halber Roman draufsteht, was sie macht. Von daher finde ich, das ist ein super Kompromiss, die Story und die Regeln auf Deutsch. Und dann halt die Karten und das, was halt im Spiel passiert, was ja wirklich teilweise nur ein Wort ist oder 3 Wortsätze oder irgendwie sowas, das kriegt, glaube ich, jeder hin.
Das war auch so ein bisschen das Feedback, was ja auch auf den Messen war. Also ich habe das ja auch mit ganz vielen Leuten auf Messen besprochen, wo ja wirklich hunderte Leute am Stand waren nach einer Summe. Aber mindestens mit zig Leuten habe ich es besprochen, habe gesagt so, hey, das ist der Plan. Und da war auch nicht bei allen, aber bei fast, also bei ganz, ganz vielen war halt eben auch das Feedback, hey, das funktioniert so. Also insofern für den ganz, ganz großen Teil der Menschen wird es klappen. Klar gibt es ein paar Leute, die dadurch nicht drankommen. Das ist natürlich schade, würde ich natürlich gerne allen anbieten. Das geht dann eben nicht. Aber in Summe erreicht es halt trotzdem, glaube ich, oder kann es trotzdem die meisten Leute erreichen. So. Und ich meine, die meisten Leute, die auf Kickstarter unterwegs sind, die sind jetzt auch auf einer englischsprachigen Plattform, wo ja auch schon viele englischsprachige Spiele sind und so. Ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen speziellere Community. Es ist ja jetzt nicht primär für Retail auch entwickelt, wo ich sage, ich will jetzt in jedem Thalia soll jetzt mit Haller stehen oder so. Ja. Das ist ja nicht mein Anspruch.
Verstehe.
Nee, ja, aber sowieso nicht.
Und der Mac Legacy steht da.
Genau, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Kompromiss, den du da gewählt hast. Wie gesagt, ist mir bewusst so noch nicht untergekommen. Und du hast natürlich recht, dieses, ja, entweder ganze Symbolsprache oder halt, was Attack und Move bedeutet. Ist ja dann im Endeffekt nicht mehr so weit voneinander weg.
Es ist kein Rocket Science, also man muss jetzt nicht irgendwie Englisch studiert haben, um damit klarzukommen, so auf keinen Fall. Und und vielleicht auch ein Grund, warum es so entwickelt wurde. Der zweite, ich entwickle das ganze Ding ja auch eben in Englisch. Das heißt, ich habe ja auch keine Transfer. Ich selber mache alles in Englisch und dann bringe ich es ins Deutsche zurück, wenn ich was ins Deutsche bringe. So.
Ah, okay.
Insofern.
Verstehe.
Wenn du jetzt gesagt hast, Lieferung soll, steht ja auch so in der Kampagne, Dezember 2024 sein. Mhm. Wie weit ist das Spiel denn dann?
Also die Core-Engine ist alles fertig. Zur Kampagne gibt es halt ein paar fertige Szenarien, aber es sind auch noch einige zu machen. Und ja, das ist eigentlich so der Stand momentan. Also hauptsächliche Arbeit steckt halt drin, noch Story zu schreiben, Szenarien zu machen und die zu testen. Was auch durchaus noch ein bisschen was an Arbeit ist. Deswegen sage ich auch immer, das Ende nächsten Jahres ist eine realistische, aber eine positive realistische Schätzung. Also das heißt, das kann klappen. Aber wenn mich jemand, das ist ein vorläufiger Termin, weil im Zweifelsfall werde ich immer Qualität über Zeitschiene priorisieren. Also mir ist wichtiger, dass nachher Leute ein Spiel haben, was sie feiern, wenn sie es zocken, als dass Leute ein schnelles Spiel auf dem Tisch haben, was sie kacke finden. So. Ja. Das ist auch, gibt genug andere Spiele, die man so lange spielen kann. Es gibt zwar immer ein paar Leute, die dann sagen, nee, das ist halt Mist, weil das ist später gekommen. Aber ich denke, der ganz, ganz große Teil der Spieler wird dankbar sein, dass nachher ein gutes Spiel auf dem Tisch liegt und nicht ein schnell geliefertes Spiel im Zweifelsfall. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem versuche, auf den Termin hinzukommen, so, aber wenn ich vor der Wahl stünde, würde ich immer sagen, okay, lieber nochmal eine Testrunde mehr und lieber nochmal gucken, dass das jetzt wirklich sauber ist, als dass man nachher irgendwie so ein halbgares Spiel dann da raushaut. Also das ist so das für mich so das Albtraum-Szenario. Ich glaube, da bin ich auch weit von entfernt. Auch allein schon bei den Prototypen. Ich habe von ganz, ganz vielen Reviewern gehört, dass jetzt auch das Tutorial schon extrem gut war und auch das, wie es beschrieben war und sowas, eigentlich eine sehr, sehr hohe Qualität für den Prototypen hatte. Aber nichtsdestotrotz, das muss natürlich trotzdem bis zum finalen Produkt noch ein bisschen erweitert werden, genauso wie Lektorat und sowas. Das muss natürlich alles trotzdem nochmal drüber. Das jetzt, was ihr in der Hand hattet oder was du in der Hand hattest auch, das ist ja auch eine Version, die zum Beispiel, manche sagen dann so, hier, das ist ja noch, da ist noch was falsch geschrieben. Ja, kein Wunder, das ist die deutsche Übersetzung, habe ich schnell durch DeepL durchgehauen, bin noch einmal quer gelesen und habe das Ding rausgeschickt, so, weil ich jetzt nicht die Zeit habe und auch nicht das Geld, ein Lektorat zu bezahlen oder sowas. Da jetzt ist für eine Prototypen-Version, die man nachher nochmal eventuell ein bisschen anpasst. Deswegen, klar, das kommt dann noch alles.
Verstehe. Ich finde es auf jeden Fall sympathisch zu sagen, okay, wir setzen den Termin eher was weiter oder was eher was konservativer, als dann nachher verschieben zu müssen. Das funktioniert ja auch, hatten wir auch bei Nanolith, die haben das ja auch hingekriegt, das schön zu kommunizieren. Aber trotzdem, ich finde gut, wenn man sich die Zeit nimmt, gerade so als als Erstlingswerk, damit die Leute eben genau wissen, woran sie dran sind.
Ja, also ich denke im Endeffekt, zumindest ich bin ja auch selber Bäcker, ich habe ja auch zig Spiele gebäckt, aber für mich ist immer das Wichtigste eigentlich, dass das fair kommuniziert ist. Wenn man dann ein halbes Jahr nichts von den Leuten hört und dann kommt irgendwie, ja, wir hätten vom halben Jahr ausliefern müssen, aber übrigens, wir brauchen jetzt noch ein halbes Jahr länger. Das ist dann ein bisschen spät. Aber umgekehrt gibt es sicherlich auch da unterschiedliche Perspektiven. Aber weiß nicht, ich warte jetzt seit wie langer Zeit auf Seven's Citadel oder so. Wenn es kommt, dann kommt's. Aber Hauptsache, es ist gut, wenn es kommt. So, ich habe noch ein oder zwei andere Spiele auf dem Pile of Shame. Es wird jetzt nicht langweilig in der Zwischenzeit.
Ich meine, warten ist ja, also wenn es ja nur warten ist, dann ist ja gut. Ne? Es gibt ja auch Spiele, die verlangen dann nochmal das gleiche an Geld, was man schon für den Pledge bezahlt hat, nochmal als Nachpledge. Das ja, ist dann noch ärgerlicher.
Das stimmt. Wobei, davon gibt es ja zum Glück ziemlich wenige. Also da gab es ja jetzt auch hier die Diskussion mit Mythic und sowas, wo dann hieß das Ende von Kickstarter, Fragezeichen, da haben sich ja diverse Content-Creator auf die Welle gestürzt und das auch nochmal hoch und runter diskutiert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und dann auch in Facebook-Gruppen rumgefragt, was denn tatsächliche Zahlen dahinter sind, wie oft solche Kickstarter-Projekte tatsächlich fehlschlagen und wie oft Leute ihre Pledges nicht bekommen haben oder so krasse Aufschläge hatten wie jetzt bei Mythic. Und das liegt irgendwo bei ungefähr 1,5% der Projekte, also 98,5% ungefähr der Projekte delivern sauber im Brettspielbereich. Und wenn man das jetzt vergleicht mit anderen unternehmerischen Tätigkeiten, die so in Richtung neuer Projekte gehen oder mal gucken, wie viele Startups pleite gehen außerhalb der Brettspielblase innerhalb von ein paar Monaten, ist die Brettspielbranche da eigentlich super zuverlässig. Also das natürlich ist ein gewisses Risiko drin, aber es ist eigentlich echt sehr, sehr gering. Also muss ich sagen, ich hatte schon das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist, wie es jetzt gerade hergeredet wird, aber dass das so gut ist, da war ich tatsächlich auch selber überrascht, wie sauber das durchgezogen wird von den ganzen Brettspielprojekten. Also das ist schon krass. Also wobei Delays, wenn man die mit reinrechnet, da kann man natürlich immer sagen, jeder zweite Kickstarter, glaube ich, liefert später auf. Wenn man die Zeitschiene mit reinrechnet, das ist eine andere Geschichte, aber ausliefern tun sie fast alle.
Ist ja eher schon so die Überraschung, dass man denkt, huch, das Spiel ist schon da, habe ich erst mit dem Jahr mitgerechnet.
Hat doch gar keinen Platz im Regal.
Ja, genau. Wobei, ich muss ja sagen, ich habe ja auch, also mit unter anderem aufgrund von Six Siege, das war nochmal so, dass das kleine Tröpfchen in dem Fass mich eigentlich auch weitestgehend aus internationalen Kickstartern rausgehalten in die letzte Zeit. Also alles aus, ich sag mal, abseits der deutschen Crowdfunding-Plattform habe ich die Finger von gelassen, weil mich das einfach total genervt hat mit diesen Shipping-Kosten, die auf einmal aus dem Boden sprießen und nochmal so viel kosten, wie das Spiel eigentlich gekostet hat oder sowas. Aber bei Metalla musste ich natürlich trotzdem rein. Da habe ich meine Abstinenz dann gebrochen.
Aber ist ja auch ein deutsches Ding.
Ja, richtig. Ja, aber es wird ja trotzdem in Übersee produziert. Da ist es auch die nächste Frage, wo lässt du eigentlich produzieren und wie läuft so eine Kommunikation? Also sagt man einfach, Tag, ich bin der Eike aus dem Norddeutschen und ich hätte gerne ein paar Minis und ein Spiel, oder?
Ja, tatsächlich so ungefähr. Also du guckst halt irgendwie online in irgendwelchen Blogs, Foren oder auch von mir Google-Suche. Da gibt's auch, dann kannst du auch irgendwelche Listen stoßen, die irgendjemand irgendwo publiziert hat oder so. Du guckst halt irgendwo, was sind Kontaktdaten von Firmen in Übersee oder auch irgendwo anders. Du kannst ja theoretisch auch in Deutschland produzieren lassen oder im EU-Ausland. Wobei man dazu sagen muss, sobald du Miniaturen machst, sagen dir die Firmen meistens auch, hey, machen wir nicht. Oder wenn wir das machen, dann importieren wir die Figuren trotzdem aus China. Und das wird ganz schön teuer für dich, wenn wir das für dich machen. Insofern muss man sich da halt überlegen, ob man da wirklich in Deutschland bleibt. Ich werde jetzt auch nach China gehen, ziemlich sicher. Einfach, weil alles andere will keiner bezahlen. Und das Setup von so einem Projekt, wie du dann hingehst, dann schreibst du halt an und sagst, hier, ich will ein Projekt machen. Wie sieht's aus? Vielleicht schreibst du noch ein bisschen was an Zahlen, Daten, Fakten dazu rein und vielleicht noch ein bisschen was so generell, damit du auch das auf eine ernsthafte Anfrage klingt. Gerade eine größere Firma wie jetzt eine, weiß nicht, Panda oder sowas, ja ein bekannter Brettspielmanufacturer. Wenn man die anschreibt zum Beispiel, die nehmen eventuell auch nicht unbedingt immer jeden und antworten manchmal auch nicht. Kommt immer darauf an, wie die Auftragslage bei denen wahrscheinlich ist. Aber als ich die das erste Mal angeschrieben habe, habe ich da auch keine Antwort bekommen. Sondern da hatten die, glaube ich, sogar, da musste man es, glaube ich, sogar über die Webseite machen. Die haben gesagt, wir haben das Tool erstmal geschlossen, weil wir zu viele Anfragen haben oder so. Das heißt, die waren da auch gerade so in so einer Hochphase. Das muss man halt sehen. Aber dann schreibt man die halt an und kriegt dann in der Regel auch Antwort, wenn es halt nach einem interessanten Projekt klingt, was auch ernsthaft durchdacht ist, so ein bisschen. Idealerweise hat man halt vorher schon mal so ein bisschen vorformuliert, was für Komponenten man haben will und sowas, damit die merken, man hat sich auch ein bisschen selber schon Gedanken gemacht und kommt dann nicht so komplett random hin. Und wie gut dann die Kommunikation klappt, das muss man halt sehen. Also ein Learning, was ich gemacht habe, was ich nur jedem ans Herz legen kann, wenn ihr Anfragen stellt, gerade bei so komplexen Projekten wie meinem, wo du viele verschiedene Komponenten hast, check wirklich jedes Line-Item, wirklich jedes Ding, was da drin steht, ist das korrekt, weil ich habe von, ich weiß nicht, 5 oder 10 Firmen habe ich halt Kostenvoranschläge angefordert vor dem Kickstarter jetzt auch, um zu gucken, wo liege ich bei den Produktionskosten. Und ausnahmslos, keine einzige Firma hat es geschafft, mir einen komplett sauberen Quote zu liefern, wo nicht irgendwelche Fehler drin waren. Das heißt, und da man darauf basiert, ja nachher seine Kalkulation macht und sagt zusätzlich den Preis an, schaut bei sowas immer doppelt oder dreimal hin, ja, lieber einmal zu viel gecheckt als einmal zu wenig.
Ja.
Ansonsten kann man das ganze Ding nachher eintüten, deswegen, da muss man schon sehr sauber gucken. Aber das, sollte man immer so ein bisschen, wenn es dann nachher um so größere Summen geht.
Ja, da kann man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig checken. Das definitiv. Aber klar, so eine komplexe Produktion, da sind natürlich so ein paar Items wahrscheinlich auf dem Code am Ende. Wie viele sind das dann bei dir so? Kann man das sagen?
Wie viele was?
Wie viele unterschiedliche Dinge müssen da produziert werden?
Oh, gib mir mal kurz 2 Minuten, nee, nicht 2 Minuten, 2 Sekunden, auch nicht. Ein bisschen länger brauche ich, aber
warte mal, wir hin.
Da haben wir die Component Overview. Ich klicke da einmal kurz parallel rein, während wir hier reden und dann müsste sich das Ding jetzt gleich im Hintergrund öffnen, dann kann ich einmal kurz da durchscrollen und dir sagen, wie viele im Base Game so an verschiedenen Komponenten sind. Wir haben im Base Game, ich gucke mal kurz, wenn ich es richtig sehe, 34 verschiedene Komponententypen.
Krass. Also ich habe das jetzt nochmal so explizit gefallen, weil klar, wenn man das dann so da stehen hat, aber was das auch für die Produktion dann bedeutet, ne, ist es schon noch eine ganze, ganz schöne Hausnummer. Das heißt ja dann auch 34 in irgendeiner Art gearteten Druckdateien, ob jetzt diese STL-Files oder irgendwelche anderen Formate, die dann ausgedruckt werden müssen, die dann irgendwie alle in so eine Box gepackt werden müssen. Spannend. Mhm. Hast du so ein bisschen Respekt schon davor, wenn das irgendwann... Wird das alles bei dir aufschlagen oder hast du so einen Fulfillment-Partner dann?
Nee, da hole ich mir Fulfillment-Partner. Also ich werde nicht anfangen, bei mir mein Haus bis oben hin voll mit Boxen zu stellen. Das halte ich für unrealistisch. Da sind ja auch nicht 20 oder 30 Boxen, die ich verschicke, sondern hier in Deutschland, wenn jetzt nicht irgendwie, so wären es ja wahrscheinlich jetzt mindestens mal die 300 oder irgendwas Leute, die jetzt schon drin sind aus Deutschland, 350 sein. Das heißt, ich werde nicht 350 Boxen mit Haller hier hinstellen. Ich hatte ja die 20 Prototypen oder sowas, die ich hier stehen hatte, schon stehen und die haben schon ganz gut Platz verbraucht.
Okay.
Das wäre ein bisschen heavy.
Okay, also da einfach direkt von Anfang an gesagt, da holst du dir professionelle Unterstützung und die regeln das dann.
Ja, das geht, glaube ich, nicht anders. So bei der Menge wird das dann doch ein bisschen hart. Und gerade fürs Ausland muss ja sowieso gemacht werden. Ja,
verstehe. Ich fand das so schön bei den Jungs von Ornament Games. Wenn du bei denen reinkommst in Köln, dann läufst du auch an komplett Brettspielkartons erstmal den ganzen Flur entlang vorbei.
Ja, ich meine, wenn man die Räumlichkeit erfährt, ist es vielleicht auch ganz okay. Aber ich habe ja hier eine Tochter, die hier rumrennt und jetzt hier unten im Keller, weißt du auch nicht, ob nicht vielleicht doch mal irgendwas mit Feuchtigkeit dann doch ist oder so. Und ja, wenn die dann irgendwie hier 300 Spiele vergammeln, ist auch nicht so geil. Also von dem her, das mache ich lieber irgendwo, wo die ein bisschen mehr Erfahrung mit sowas haben. Ich komme jetzt auch nicht aus dem Logistikbereich, muss ich sagen. Also ich weiß inzwischen, wie ich ein Paket bei der Post abschicken kann, aber da hört es dann auch schon relativ schnell auf.
Es sind doch ein bisschen mehr, ne?
Ja, du lachst, aber tatsächlich ist es wirklich so. Ich habe das erste Mal jetzt im Rahmen dieser Prototypen Pakete nach Amerika verschickt, habe ich in meinem Leben noch nie gemacht.
Okay.
Und dann mal zu gucken, okay, was kostet sowas eigentlich? Und dann merkst du, naja, das kostet dann auch nochmal die Hälfte von dem, was das Spiel was der Prototyp in der Produktion gekostet hat, zahlst du nochmal fürs Verschiffen nach Amerika rüber oder so. Und dann musst du auch mal gucken, wie viele Wochen und wie kriegst du das Ding am Zoll vorbei, dass der jetzt nicht irgendwie dann noch 5 Jahre dein Spiel behält, weil er sagt, das sind aber gefährliche Kinderspielzeuge oder so. Mhm. Das weißt du ja auch nie genau. Ist zum Glück nicht passiert, aber ich glaube, 1 oder 2 Pakete wurden tatsächlich auch irgendwie geöffnet und mal gecheckt.
Okay.
Muss ich ja darauf einstellen.
Immer eine Runde gezockt im Zoll.
Kann sein, weil.
Sieht aber cool aus, das spielen wir jetzt.
Ja. Genau.
Dann lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, was jetzt in der Kampagne noch dazugekommen ist. Es gibt ja auf jeden Fall eine Erweiterung, habe ich gesehen. Was kann man da erwarten? Hier in unseren Notizen steht, die ist extra für den Dennis. Ist da ein 5. Spielende dabei?
Genau. Ja, das ist die Finn-Reihe-Expansion. Genau, ich habe halt, irgendwann musste ich ja gucken, dass ich nicht zu viel ins Brettspiel, ins Base-Game reinmache, weil sonst wäre das Base-Game auch zu teuer geworden. Und für Leute, die jetzt sagen, ich will nicht, brauche gar nicht so viel, ich will erstmal das antesten, so ist das Base-Game, reicht dann vielleicht eben für einige. Aber das in der Expansion kriegt man eben den 5. Spiel, also die Möglichkeit, das auch zu 5 zu spielen dazu. Das ist dann auch der 5. Startcharakter, den man direkt ab Anfang der Kampagne hat zur Verfügung. Das ist dann Sena, die Fallenstellerin, die man noch zocken kann. Da kann man so Fallenmanipulationen machen und so ein paar coole Sachen und das Fallen reparieren. Ja, was hat man da noch drin? Die Finnreihe-Expansion selber hat halt auch noch eine eigene, es gibt noch einen zweiten Helden da drin, da will ich noch nicht so viel zu sagen. Ich kann den kleinen Hint geben, das wachsame Auge kann von dem schon das Artwork sehen, wenn man sich die Box anguckt. Aber das ist tatsächlich, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja versucht, da ganz, ganz leicht rein zu spoilern, so. Aber obwohl, dann killt mich Alex. Ich bin mir nicht so sicher.
Dann muss ich die Kopfhörer kurz rausmachen. Ja, darf die Folge mir niemals anhören.
Das wollen wir nicht.
Genau, lassen wir mal. Aber auf jeden Fall, da gibt's halt auch nochmal richtig coole Mechaniken mit dem und um den rum, um den dreht sich halt die zweite Saga. Es gibt ja in dem Hauptspiel gibt's ja die Saga auf Harkon, die man spielt. Das ist die Hauptkampagne und da ist die Saga auf Rikal und kleiner Spoiler, das ist der Typ, aber den Rikal und um den dreht sich halt eben diese Saga und der hat halt, ja, ist halt nochmal ganz andere Mechaniken mit drin und ganz anderen Drift, so wie man den zockt und auch, ja, das ist halt ganz, ganz stark verwoben damit, wer er ist und warum er so ist, wie er ist und so. Und das ist halt nochmal so eine eigene Geschichte auch, die sich dann eben um den drumherum dreht, sozusagen mit eigenen Gegnern, eigenen Bossen und so und was auch nochmal ein eigenes Narrativ dann ein Stück weit aufmacht.
Sehr cool, also nicht nur More's the Same, sondern nochmal so ein neuer Twist, vor allen Dingen auch an Geschichte und Mechaniken dann, die da reinkommt. Sehr schön.
Genau, also es gibt ja auch zu jedem Charakter gibt es ja auch dann immer nochmal. Also jeder Charakter hat ja eine Klasse und dann noch in der Regel eine Advanced Class, also eine weitere Klasse, mindestens eine. Und die haben dann eben auch jeder nochmal eine Standardklasse. Also Sena gibt es als Trapper, aber auch die hat eine Advanced Class, die man dann auch im Rahmen der Kampagne noch unlockt. Und auch bei Rikal, da ist es noch viel stärker verwoben, aber auch der zum Beispiel, da gibt es dann auch nochmal eine zweite Klasse. Und somit kriegt man eben auch 4 Klassen dann, die man neu spielen, noch zusätzlich spielen kann.
Okay, verstehe. Ja, sehr cool.
Und als Add-on habe ich gesehen, das musste ich auch gleich direkt einpacken, gibt es natürlich auch Neoprenmatten von den Helden. 8 doppelseitige sogar. Mhm. Mit umgenähten Ecken. Ja. Ich muss ja auch echt sagen, also das war auch das allererste Spiel, wo ich mir dann auch nochmal die Verewigung des Namens in der Box gegönnt habe.
Wenn nicht bei einem Wikinger-Spiel, wann denn dann?
Ja, eben. Und wenn nicht, vor allen Dingen nicht bei so einem Spiel, was ich jetzt irgendwie schon so lange gefühlt begleite. ja. Aber es ist ja auch eine ganze Menge an Stretch Goals schon geunlockt worden. Unter anderem neue das Karten-Upgrade, die kriegen jetzt einen Linen-Finish, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Mhm. Dann gibt's halt noch neue Items, es gibt neue Teils, es wurde ein neuer Dämon unlocked. Kannst du so einen kleinen Ausblick geben, ohne allzu viel zu verraten, was uns denn vielleicht noch erwartet, wenn die Kampagne noch richtig an Fahrt aufnimmt? Vielleicht auch so ein bisschen Geschmack machen auf mehr?
Ja, also vielleicht eine Sache, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast. Also es gibt ja einmal die Stretch Goals und die Social Goals. Also beziehungsweise die Social Goals heißen hier auch die, ist im Endeffekt das Saga-Loot, sage ich mal, oder das Raid-Loot bei uns in der Kampagne. Und das Schöne da ist, wir haben schon so ein paar Raids gemacht. Also da gibt es immer so Social Goal-Aufgaben jeden Tag für die Leute, die Bock drauf haben, muss man nicht mitmachen, aber. Und da haben wir tatsächlich schon den Teleporter als zusätzliche Falle unlockt. Was der genau macht, das merkt man, wenn man ihn dann in der Kampagne nachher freischaltet. Aber der ist dazugekommen. Und wir haben auch einen 5. Helden fürs Grundspiel unlockt. Das heißt, da wird es einen weiteren Helden geben mit einer Klasse. Und jetzt gerade arbeiten wir gerade auf die Advanced Class von dem hin, dass es dann wahrscheinlich auch eine Advanced Class für den gibt. Das heißt, man hat quasi statt 4 hat man direkt 5 Helden. Also, und Helden sind halt eine super coole Sache, um auch mehr Varianz da reinzubringen. Einfach mal coole andere Gameplay-Mechanismen. Der wird auch ziemlich stark verworren sein in die Story. Das heißt, den haben wir noch nicht direkt am Anfang an. Aber ja, der wird auch eine ziemlich coole Rolle dann kriegen. Was demnächst noch kommt, Ausblick. Also eine Sache, die, ich habe ja ein Kampagnenspiel, was auch so ein bisschen, wo du viele Sachen auch unlockst. Und eine Sache, die ich bisher noch nicht drin hatte, hatte ich jetzt mal rumgefragt in der Community und viele, die hatten halt auch Bock drauf. Ist halt so ein paar Spoiler-Shields reinzukriegen, dass wir wirklich bestimmte Sachen in Umschlägen packen können und die wegschließen können. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein Stretch-Goal werden, dass wir halt ein paar Sachen auch wirklich am Anfang noch nicht geöffnet haben, sodass wir die dann auch öffnen, wenn sie erst kommen. Das ist so ein bisschen eine Planung. Ja, und ich gucke gerade mal rein, was ich verraten kann, vielleicht schon so ein bisschen anteasern kann. Also eine Sache, die ist vielleicht, zeichnen sich für einige der Bäcker vielleicht auch schon ab, die damit drin sind. Es gab ein bisschen die Anfrage nach einem New Game Plus, also so einem Modus, dass man das auch nochmal spielen kann, wenn man es durchgespielt hat und dann vielleicht nochmal zusätzliche Herausforderungen hat. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Also wird es auf jeden Fall geben, wie viel ich da reinbaue, das muss ich dann nochmal sehen. Das hängt dann davon ab, wie auch die Resonanz jetzt ist von den Unterstützern da drauf, wie viel das wollen. Aber auch so ein bisschen Postgame-Content gibt es ja auch. Das heißt, wenn du die Kampagne durch hast, dann hast du noch nicht alles besiegt in dieser Welt und noch nicht alles geschafft. Es gibt auch Sachen, die danach noch kommen können. Das heißt, da kommt eventuell auch noch was dazu. Und dann gibt es noch eine Sache, zu der kann ich eigentlich nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, dass sie, wenn sie kommt, je nachdem, wie die Kampagne am Ende dasteht, kommt. Weil die für mich relativ teuer wäre, aber ich würde sie gerne machen. Die hängt halt unglaublich stark mit der Story zusammen und wie Dinge, was mit so einem Story-Twist zusammen, und die würde ich gerne machen, auch in Material. Sie wäre teuer, aber sie wäre cool. Und das muss ich mal sehen, ob ich das hinkriege oder nicht.
Das ist ganz einfach. Hört mal gerade alle weg. So, Eike, wir sind unter uns.
Das kann ich nicht verraten. Unter keinen Umständen wird das irgendwo gespoilert.
Okay, ich habe es versucht.
Ich hoffe, das wird nachher für die Leute, wenn sie es dann zocken, nachher auf dem Tisch haben, so geil wie für mich. Das ist, dass sich das ausgedacht zu haben und irgendwie das nachher zu machen. Aber ich glaube schon, dass das dann auch nachher zum gewissen Tischerlebnis führt, was man nicht so oft hat.
Okay, das heißt, alle nochmal überlegen, ist Metaller bauen wir doch, damit der Alex das auf dem Tisch stehen haben kann dann.
Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Jetzt müssen wir aber auch noch verraten, wo wir gerade bei Rhein da, dass die Kampagne noch an Fahrt aufnimmt. Wie bist du denn bitte auf die Found-Summe von 19.750 Euro gekommen?
Ja,
Krummes habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Also es gibt, dahinter hängen zwei Sachen. Also das, dazu muss man mal so ein bisschen in die Richtung des Marketings schauen. Grundsätzlich ist es so, bei Summen, auch bei Kickstartern, je höher die Summe, desto weniger Leute backen Spiel. So, das ist einfach so. Auch wenn die Summe nachher erreicht wird und sie das Spiel eigentlich haben wollen, gehen ganz viele Leute nicht rein, wenn es noch nicht gefundet ist. Und von dem her ist es wichtig, dass ein Spiel möglichst schnell fundet. Und deswegen gibt es eigentlich außer Leuten, die Branche nicht gut kennen, sonst eigentlich niemanden, der sozusagen die eigentliche Funding-Summe reinschreibt, sondern die meisten schreiben eine niedrigere Funding-Summe rein. Habe ich genauso gemacht. Ich kann aber auch dazu sagen, meine eigentliche Funding-Summe ist inzwischen auch erreicht worden, die war nur ein Stückchen höher. Aber insofern muss jetzt keine Angst haben, dass das Projekt nicht durchgeführt wird, sondern wir sind in der Region jetzt, da sind wir safe, so, das ist gut. Aber das ist einfach so, macht man das halt. Und warum diese ungerade Summe? Es gibt eine Aussage dazu, dass ungerade Summen für Menschen tatsächlich realistischer wirken, wenn sie ungerade sind. Keine Ahnung, warum das ist. Aber wenn da eben 19.750 okay. steht, dann ist das was irgendwie eher akzeptiert wird, als wenn der 20.000 steht. Warum es auch immer so ist, keine Ahnung.
Dann hat er sich wirklich durchgerechnet. Das kann ja nicht ausgedacht sein. Sieht man
auch immer, du brauchst in den Supermarkt gehen. Hast du mal irgendwo was für irgendwas im Supermarkt 12 Euro stehen haben gesehen oder so? Oder 2 Euro? Stand nirgendwo. Steht immer 1,99 Euro oder irgend so ein Quatsch steht da immer. Oder 89 oder 69, aber...
Ja gut, das ist ja, weil die 2 dann vorne stehen würde und so steht die 1 ja vorne. Das ist...
Genau, ich hätte auch 20.000 schreiben können, aber so habe ich die 19 vorne gehabt.
Ja.
Die 250 Euro machen es dann an der Stelle erstmal auch nicht, denn zum Glück geht das ja höher als 20.000. Also insofern alles in Ordnung. Aber das sind einfach, ja, so Sachen, die macht halt jeder in der Branche, der ein bisschen sich auskennt und ja, da macht man es halt eben auch so.
Nachvollziehbar. Ja, cool. Ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Alex, hast du noch was?
Ich habe noch eine letzte, weil wir versuchen uns ja auch so ein bisschen halbwegs journalistisch hier zu sein und müssen natürlich auch mal Kritik zulassen. Und es kam ja unter anderem, da hast du dich ja wohl auch mit ihm auseinandergesetzt, von Stay Geeky, die Kritik, dass du ja wirbst mit hier 100% skillbasiert, aber es gibt ja Glückselemente im Spiel. Mhm. Und er hat ja irgendwie die Kritik noch aufgebracht, dass es halt einen viel höheren Tower-Defense-Anteil hat als Dungeon-Crawler. Wie gehst du mit so einer Kritik um und ja, was sagst du jetzt genau zu diesen beiden Punkten, die er jetzt da zum Beispiel angemerkt hat?
Also wie ich grundsätzlich mit Kritik umgehe, also ich bin eigentlich jemand, der immer offen ist für Feedback, also ich höre mir das gerne grundsätzlich an und freue mich natürlich auch über negatives Feedback, weil es mir Möglichkeiten gibt, das zu verbessern. Wenn das dann direkt in der Rezension passiert, die nach draußen getragen wird von einer großen Gruppe an Menschen, ist das eine andere Geschichte, weil das natürlich auch eventuell Leute abschreckt, die vielleicht das Spiel auch mögen würden. Je nachdem, wie es kritisiert wird, das kommt jetzt drauf an. Jetzt muss man sagen, beim Dennis war das schon so auch fair kommuniziert. Also im Sinne von, er hat mir das auch vorher transparent gemacht, was ihn so stört an dem Spiel und hat mir auch Gelegenheit gegeben, mich zu den Sachen zu äußern. So insofern will ich jetzt erstmal nicht ankreiden. Wir sind da trotzdem unterschiedlicher Meinung an ganz vielen Stellen zu dem Spiel. Und wenn ich mir angucke, dass er halt einer von zwei Leuten ist, die das Spiel nicht so gefeiert haben und ich glaube irgendwie, also über 30 Leute das gefeiert haben, auch richtig gefeiert haben, also da muss man sich nur mal ein paar Leute angucken, die was zugeschrieben haben, dann ist er da halt in der Minderheit, was nicht heißt, dass die Meinung nicht valide ist. Also kein Spiel gefällt jedem und an der Stelle hat er auch viel kritisiert, wie das kommuniziert wurde auch teilweise. Ich glaube, er hat sich auch viel daran gestört, dass eben der Dungeon Crawler im Vordergrund stand und nicht das Tower Defense für ihn. Und weil er kein Tower Defense mag, hat ihn das natürlich wahrscheinlich geärgert, weil jetzt hat er ein Spiel gespielt, was er eigentlich gut fand. So, kann ich auch nachvollziehen, ja, dann sagt er, okay, ist eigentlich nicht so gut, sollte man vielleicht andersrum formulieren, fair enough, ja, ist, könnte man vielleicht in der Kommunikation auch umdrehen, ist so. Für die meisten Leute ist es kein Problem gewesen, weil, wie gesagt, die meisten hat Spaß gemacht, aber man kann es eben auch in der Kommunikation nicht allen gerecht machen und auch da, ja, ist es sonst ansonsten so. Und die meisten seiner Kritikpunkte aus seiner Sicht sozusagen heraus haben die für ihn ja auch zugetroffen. Eine Sache, die ich sozusagen an der Stelle vielleicht nochmal, wo ich nochmal rein muss, ist nur sein einer Kommentar, wo er gesagt hat, die Story ist egal, man muss die eigentlich nicht lesen, das hat keine Auswirkungen auf die Exploration. Wo ich dann sage, so, okay, deswegen hast du auch in der einen Mission noch einen Sack gekriegt, weil du die Sachen nicht ordentlich gelesen hast, weil wenn du die ordentlich gelesen hättest, hättest du gewusst, wo du hingemusst hättest und was du da tun musst. Aber ansonsten, alle anderen Sachen sind halt persönliche Meinung und das kann man halt so oder so machen, so im Endeffekt. Ich denke halt immer, es gibt da Leute, die sind nicht deine Zielgruppe, die zocken das Game und die werden es halt nicht so gut finden. Bei Metalla kann ich relativ safe sagen, der Großteil der Menschen werden mit dem Spiel Spaß haben. So. Und da bin ich auch sicher, weil ich habe es halt hunderte Male spielen lassen. Ich habe von hunderten Leuten Feedback. Ich habe von den ganzen Reviewern Feedback. Du kannst nicht alle glücklich machen. Nimm mit, lass dir Feedback geben. Vielleicht hilft es, dein Spiel besser zu machen, aber versuch es nicht immer jedem recht zu machen, weil ansonsten ist das Spiel nachher für keinen geil. Und da das Spiel für so viele Leute geil ist, fange ich jetzt nicht an, das Spiel so zu bauen, wie er es möchte, sondern ich baue es halt so, wie ich denke, dass es für die anderen schon gut ist und noch besser werden kann.
Nee, genau, er hat, also ich will jetzt auch gar nicht zu sehr jetzt auf ihn im Speziellen gehen, ne, sondern allgemein, weil das eben aufkam mit diesem, wo ich eher hin wollte, ist, dass es 100% skillbasiert ist, aber es gibt ja Zufallselemente. Dass du dazu vielleicht nochmal kurz was sagst, also wie viel Zufall ist da drin und wo passiert der Zufall?
Ach so, ja, okay, das wäre so aus einer Game Design Sicht klar, also das Spiel ist nicht sozusagen 100% deterministisch. Wenn man es genau liest, habe ich das, glaube ich, auch nirgendwo stehen oder ganz selten. Vielleicht gibt es das noch irgendwo stehen, aber eigentlich müsste da stehen deterministisches Kampfsystem, also 100%, müsste der Begriff Kampf da irgendwo beistehen. Im Endeffekt kann man das Spiel immer mit Skill gewinnen. So, das ist eigentlich die Aussage dahinter. Das heißt, ich habe noch nie ein Szenario gespielt, also es gibt Zufallsfaktoren, die bestimmen zum Beispiel, wo die Gegner spawnen. Das wird zufällig gemacht. Also es ist zwar vorgegeben durch ein Szenario, welche Gegner in diesem Szenario auf dich zukommen können, aber du ziehst die Gegner von einem Stapel und das heißt, sie können an unterschiedlichen Stellen stehen oder vielleicht in einer bestimmten Welle ist auch mal einer der Gegner gar nicht dabei. Das kann durchaus sein. So, und dann gibt es noch andere Faktoren. Es gibt halt Variablen da drin. Welche Skills kannst du leveln? Das wird gezogen. Es wird gezogen, welche Fallen du upgraden kannst. Da gibt es bestimmte Einschränkungen bei Komponenten, die du brauchst, um Fallen abzugraden. Es gibt Variablen da drin. Wenn du Events hast während der Exploration, gibt es Event-Decks, wo du was zufällig von ziehst. Und das, je nachdem, was da bei dem Event passiert, sind halt auch unterschiedliche Sachen, die da kommen. Um so ein paar zu nennen. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei andere, aber das sind da so ein paar Kernsachen, die wirklich zufällig sind. Aber, und das ist eben das Wichtige, diese ganzen Sachen und auch das Spawn der Gegner, die passieren nachher vor der Entscheidung im Kampf. Der Kampf ist ja das Hauptelement des Spiels. Und diese ganzen Sachen kommen halt als Inputfaktoren vor dem Kampf. Und im Kampf selber gibt es dann keinerlei Zukunftsfaktoren mehr. Das heißt, sage ich mal, das, was du bekämpfst und wie du genau kämpfst, dieser Rahmen, der wird aufgezogen ein Stück weit auch durch Zufall. Nicht nur, aber ein Stück weit auch durch Zufall, eben durch diese Elemente mit. Und das ist auch gut so, weil dadurch kannst du halt eben nicht sagen, ich habe Szenario 3 einmal durchgespielt, jetzt spiele ich es nochmal, ich weiß ja die Taktik. Weil du immer einen anderen Kampf haben willst, du kannst niemals die gleiche Taktik anwenden. Geht nicht ein einziges Mal. So, dazu ist die Anzahl der Variablen viel zu hoch. Das wäre vielleicht eins zu einer Million oder noch weniger. Also noch schlechter. Also, und deswegen, das ist eigentlich diese Aussage, die dahinter steht, das deterministische, das 100% Skill, du kannst das Spiel immer durchspielen. Das ist immer schaffbar. Es mag mal ein bisschen schwerer und mal ein bisschen leichter sein, das schon durch diese Zufallsfaktoren. Aber grundsätzlich ist es immer schaffbar und das ist halt eben die Aussage dahinter. Und das Versprechen, sage ich mal, von Metalla eigentlich, dass du sagst, okay, du kannst es durchzocken und es liegt im Endeffekt in deiner Hand. Es gibt vielleicht ein paar begünstigende Faktoren von außen, die es ein bisschen leichter machen. So, das kann sein.
Okay. Ja, cool. Also das ist ja vor allen Dingen dann ein Indiz dafür, dass man es eben nochmal zocken kann und es sich dann nochmal ein bisschen anders anfühlt und nicht sehr repetitiv dadurch wird. Das ist dann doch alles völlig ohne am Anfang was ziehen und Variable aufbauen. Das will ja dann irgendwie auch keiner.
Genau, also du spielst nicht einfach was runter, was du einmal durchgespielt hast und dann kannst du sagen, du stellst es in die Ecke. Also ich gebe ein Szenario, das habe ich irgendwie inzwischen über 50 Mal gespielt. Und du könntest mich heute fragen, ich würde es trotzdem noch zocken, weil ich halt immer noch nicht sagen könnte, wie ich den Kampf löse, weil ich immer wieder ein neues Puzzle sozusagen gehabt, neue Herausforderung, weil ich trotzdem selber nachdenken muss und deswegen habe ich trotzdem immer noch Spaß.
Cool. Macht es natürlich auch weiterhin schwierig, ne? Also das ist ja so, wenn ich da an Gloomhaven denke, wenn wir da mal ein Szenario verkackt hatten an irgendeiner Stelle, dann haben wir gesagt, gut, jetzt wissen wir ja, was passiert, jetzt rennen wir da durch, aber das macht es halt auch irgendwie trivial, ne? Also dann kannst du auch einfach sagen, ja gut, komm, dann wir schaffen halt jetzt sowieso, wenn wir wissen, was passiert, da muss schon einfach nur Glückspech sein, wenn wir es nicht schaffen. Mhm. Ja, dann lassen wir es halt. Oder dann tun wir es so, als ob wir es gewonnen haben. Haben wir zwar nie gemacht, aber könnte ich mir vorstellen, dass es eben Leute gibt, die das so tun, weil du es halt dann kennst und wirklich hinten nur gescheitert bist, weil du im letzten alles entscheidende Move die unnötigste Karte auf diesem Planeten gezogen hast, nämlich diese Nicht-Angriffskarte. Und dann denkst du halt, yo, und jetzt wieder das Ganze von vorne, nur weil dieser eine Angriff nicht geklappt hat. Und das fand ich halt von Anfang an super, das kann dir halt hier nicht passieren. Dann ist halt dann kannst du dir halt selber in den Arsch treten und sagen, gut, habe ich ja nicht aufgepasst. müssen wir das nächste Mal besser machen.
Genau, aber trotzdem, selbst wenn du es nochmal das nächste Mal spielst, spielst du es dann nicht einfach so runter, wie du es dir jetzt vorher überlegt hast, sondern du denkst eben trotzdem ja nochmal nach. Und deswegen ist halt auch ein Scheitern bei einem Szenario, wo du es nochmal spielst, ist nicht, oh, jetzt spielst du einfach nochmal runter, jetzt habe ich es ja, sondern es ist trotzdem noch so, okay, mal gucken, was passiert.
Ja.
Ja, das sind doch schöne Schlussworte, oder? Gucken wir mal, was passiert mit der Kampagne.
Genau, ja, das mal gucken, wie hoch der Random-Faktor bei so einer Kickstarter-Kampagne ist. Jetzt bin ich ja noch nicht mal zur Hälfte durch. Insofern mal schauen, aber ja.
Ja, wir drücken lieber weiter in die Daumen, dass die Sachen, die du dir groß wünschst, dass die noch alle umgesetzt werden können. Genau. Ja, wenn du auch nichts mehr hast, Alex?
Nee, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Dann sind wir durch. Ja, vielen Dank, Eike, für die ja sehr spannenden Einblicke in die unterschiedlichen Aspekte von so einem Projekt. Ich finde das immer wieder sehr sehr interessant, mit Designern und Designerinnen zu sprechen. Einige Aspekte hört man dann öfter oder wiederholen sich, aber dann ist es trotzdem jedes Mal ja so eine ganz andere Herangehensweise von den Leuten. Daher sehr, sehr cool. Und als Autofrage hat der Alex sich überlegt, passend zum Thema, welches Spiel sollte denn noch ein Wikinger-Thema haben und hat jetzt gerade keins? Alex, du darfst den Anfang machen. Ich mache danach und dann hat der Eike das Schlusswort.
Okay. Ein Spiel, von dem es schon Trilliarden Versionen gibt, nur noch keine Wikinger-Version, ist Zombicide. Warum zum Teufel gibt es keine Zombicide-Wikinger-Version? Es gibt die Mittelalter-Version, aber es gibt keine Wikinger-Version. Das wäre doch mega. Alles so englische Zombies und die Wikinger, die da durchrasen. So ein paar Kirschen, die man noch abfackeln kann und sowas. Das wäre doch fantastisch. Ich habe ja Black Plague und diese Filmgeschichte, Night of the Living Dead, und mehr brauche ich auch nicht, weil die sich einfach vom Spiel nur unterscheiden. Aber das würde ich mir noch kaufen. Also eine Wikinger-Version würde ich mir noch kaufen. Mit so Wikinger-Zombies und oder ja, das wäre einfach schön. Also sind bestimmt auch schöne Miniaturen dann am Start.
Das denke ich auch. Für alle, die jetzt sich gerade gefragt haben, warum sollten die Wikinger Obst abfackeln, da ist der Kölner beim Alex durchgekommen.
Ja, Kirchen, ja.
Wir meinen die Gotteshäuser. Wenn wir von Kirchen sprechen, Gotteshäuser.
Genau. Nicht zu verwechseln mit dem Kirschkuchen, das ist dann mit der Frucht.
Richtig, ja. Richtig. Da ist kein Gotteshaus im Kuchen. Ich würde sagen, Twilight Imperium, da könnte es mal eine Space-Wikinger-Fraktion geben.
Oh. Das sind sie wieder, die Space-Wikinger. Auf fliegenden Einhörnern.
Gibt's das denn gar nicht? Ich fände das mal cool. Space-Wikinger fände ich toll.
Ohne Scheiß, ich entwickle für dich noch ein Space-Wikinger-Spiel.
Sehr geil. Ich freue mich.
Nur ein Kartenspiel, alles andere ist mir zu aufwendig.
Das reicht mir auch. Aus Space-Wikinger finde ich eine tolle Sache. Gut, Eike, und was würdest du mit Wikingern ausstatten?
Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ich hätte am meisten Bock auf einen Wikinger King Death Monster. So. Das wäre, glaube ich, eins der ultimativen Spiele für mich. Einfach.
Shut up and take my money.
Richtig dunkles Wikinger-Universum. Das wäre geil.
Okay, verstehe. Da ist der Alex, glaube ich, auch mit dabei.
Absolut.
Prima, ja, vielen Dank. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, die Kampagne läuft noch, schaut doch mal rein, wenn euch das hier alles sehr viel Lust drauf gemacht hat. Spätestens auf das Spiel könnt ihr es auch nochmal in echt sehen. Ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert, finde ich. Trotz aller journalistischer Distanz, die wir wahren wollen, kann man das ja auch mal sagen. Genau, daher, Eike, vielen Dank für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg mit Halla.
Jo, Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
Kids, get the popcorn out.
Let me tell you the story of the space Viking,
Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god.
After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey.
Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod.
And after all that,
Mjolnir,
he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon.